Hey, das ist eine Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählung von Gewalt.
Also bitte passt auf euch auf, wenn ihr weiterhört. Und jetzt viel Spaß bei Weird Crimes.
Lotti.
Ines.
Ich muss dir was beichten.
Oha, was?
Du machst den Podcast mit einer Kriminellen.
Also, ich habe gerade überlegt, ich wollte irgendwie gerade reflexartig sagen, das wusste ich doch schon länger, aber dann ist mir eingefallen, dass ich diejenige war, die kriminelle Sachen gemacht hat, wie Gras in Haaren über Grenzen schmuggeln und am Flughafen verhaftet werden, weil sie angeblich irgendwie eine Großverbrecherin ist und im internationalen Haftbefehl gesucht wird. Und deswegen, jetzt rattert es gerade in meinem Kopf, bitte kläre mich auf, was hast du Kriminelles getan?
Ja, ich komme dir ziemlich nah. Oh. Ich habe am Wochenende einen Brief geöffnet und das war ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Oh. Und da dachte ich mir nur so, scheiße Ines, du bist 37 Jahre. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe die Scheiße im Griff. Hm. Ich hatte sie offensichtlich nicht im Griff. Ich habe vergessen, etwas sehr Wichtiges zu bezahlen. Und habe dann zwei Briefe nach Hause geschickt bekommen, in der Zeit, wo ich aber Tequila am Strand getrunken habe und dazu getanzt habe. Und diese Briefe habe ich natürlich dann nicht geöffnet in der Zeit. Ich weiß nicht, ob du damit auch schon mal in Berührung gekommen bist, aber ich habe dann diesen Brief geöffnet und habe halt nur dieses fette Pfändungs- und Überweisungsbeschluss und Kontopfändung und sowas. Und ich war nur so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann habe ich so die Seite umgeschlagen. Ich habe nichts verstanden, was da stand. Also wirklich gar nichts. Und das stand auf Deutsch, möchte ich sagen. Ja, aber eigentlich bräuchte man nochmal so ein Google Translate für juristisches Deutsch und weißt du so, für was wollen die jetzt eigentlich von mir? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Also habe ich das impulsiv überwiesen. Dann haben mir aber Leute gesagt, nein, das darfst du nicht, sondern das muss irgendwie von dem Schuldiger irgendwie reingeholt werden und dann, sonst ist das jetzt irgendwie doppelt überwiesen und dann musst du das zurückklagen und so. Ich bin durchgedreht zu Hause. Dann habe ich heute angerufen, wollte mich versichern, ob ich jetzt alles falsch gemacht habe und was jetzt der nächste Schritt ist. Ob ich jetzt bald ins Gefängnis muss, ob ich jetzt gucken muss, wo ich mein Geld demnächst mir zusammenkratze. Und die Frau war wirklich sehr, sehr nett und hat gesagt, dass alles in Ordnung ist und wenn ich das jetzt bezahlt habe, dann ist es kein Problem und dann geht mein Leben weiter. Und dann dachte ich mir nur so, okay, ich habe die Scheiße wieder im Griff. Ich habe jetzt am Wochenende ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, okay, aber weiter geht's. Und dann habe ich mich ins Auto gesetzt, Lotti, und dann bin ich gefahren und dann hat mich die Polizei angehalten.
Was? Aber weil du sehr schnell oder sehr auffällig gefahren bist oder über Rot gefahren bist oder geblitzt wurdest?
Weil
oder
ich
was?
Vielleicht, ich weiß ja nicht, wie das noch juristisch jetzt vielleicht zu handeln ist, weil ich vielleicht 49 in der 30er-Zone gefahren bin, wo ich nicht gesehen habe, dass das nur 30er ist.
Ich hoffe, dass du dich jetzt nicht selber damit belastest. Also haben die dir das schon gesagt oder gibt es Zeugen dafür, dass du 49 gefahren bist?
Da waren mehrere Polizisten. Okay. Also ich glaube schon, dass die als Zeugen gegen mich aussagen würden. Okay. Und die standen da auch, also es war kein Blitzer, sondern die standen da mit diesem Fotoapparat oder was auch immer, mit diesem Messgerät, weißt du? Oh, und als ich schon diesen Dude gesehen habe, wie er die Kelle gehalten hat, dachte ich mir so, fuck, hier war bestimmt eine 30er-Zone. Und dann war da so ein älterer Polizist, ne, der so, Hallöchen, wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Aber der war irgendwie cool drauf, muss ich sagen, ne. Und dann habe ich gesagt so, nee, ich weiß nicht, aber ich vermute, ich bin zu schnell gefahren. Und dann meinte der so, 49 in der 30er-Zone, minus 6 abgezogen, das sind 70 Euro. Und dann hat er angefangen, mit mir so Smalltalk zu halten. Aber weißt du was, ich habe dann auch so gedacht, ich so, ja, es tut mir total leid. Und dann meinte er so, aber Sie haben aber ein schickes Auto. Und dann hat er mich so gefragt, so, was kann man damit alles noch so machen? Und der Display und sowas halt alles. Und woher haben Sie das denn überhaupt? Und dann meinte ich so, ja, das ist nur geliehen für jetzt eine kurze Zeit. Ah, auf der Firma bestimmt, weil so ein schönes Auto, das kriegt man doch normalerweise gar nicht, ne? Also liebe Grüße an Starcar auch, danke für das schöne Auto. Der war auf jeden Fall, ich glaube, aufgrund dieses Autos sehr, sehr nett zu mir. Und dann muss ich sagen, ich meine, ist zwar ärgerlich und ist auch scheiße, dass ich zu schnell gefahren bin. Aber weißt du, ganz oft hat man die Situation, wo dann da so eine wütende Vaterfigur vor einem steht, die so enttäuscht ist und man weiß eh, man hat Scheiße gebaut. Aber das fand ich wirklich sehr, sehr angenehm, dass der mich nicht noch komplett zur Sau gemacht hat. Und deswegen, falls PolizistInnen uns zuhören, könnt ihr bitte in Zukunft mit allen Menschen so nett reden, wie heute dieser eine Polizist mit mir, weil das ist wirklich, das hilft. Dass man aus sich denkt, ja, ich habe die Scheiße gebaut und ich zahle das einfach und das ist auch richtig, dass ich dafür jetzt bestraft werde, aber bitte beschimpfen Sie mich nicht die ganze Zeit.
Von Studio Womens. Das ist Weird Crimes.
Der True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle.
Mit mir, Vis-a-vis.
Und ich bin Ines Agnoli.
Diesmal der Hexer aus der Hölle. Ines, es gibt heute mal wieder eine kleine Extra-Trigger-Warnung hier. Es wird nämlich nach längerer Zeit mal wieder ein bisschen doller werden. Also mach dich darauf gefasst und natürlich.
Doller als das, was ich jetzt erzählt habe zum Anfang?
Ein klein bisschen doller wird es ehrlich gesagt schon. Muss man vielleicht damit rechnen, dass es noch eine kleine Schippe obendrauf gibt. Mhm. Explizite Triggerwarnung gibt es aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, es ist schon ein paar Wochen her, da hast du dir mal wieder einen Fall gewünscht. Das hat man jetzt hier gar nicht on air gehört, aber du hast mir gesagt, du hättest Bock, dass wir über einen Fall sprechen, bei dem eine Hexe vorkommt.
Ich habe sofort an Hexe gedacht. Ich hatte ja Retreat oder Hexe gesagt, aber ich habe gehofft, es ist das Hexige.
Also ich bin dann so ein bisschen durch meine Weird Crimes Liste gegangen und dann ist mir dort sofort ein Fall ins Auge gestoßen, bei dem es zwar nicht um eine Hexe, aber um einen Hexer geht. Und dadurch, dass der auch genauso bezeichnet wurde und sogar auch das schon mit in dem, weil ich habe immer so provisorische Titel schon für die Weird Crimes Folgen, dachte ich so, ja, eigentlich ist es doch perfekt. Ich habe hier irgendwie 200 Fälle stehen und einer davon heißt was mit Hexer. Das muss es doch sein. Das ist das, was Ines sich gewünscht hat. Und generell habe ich nämlich auch gedacht, könnte das für dich ein interessantes Thema sein, weil manche Leute nennen diesen Menschen auch nicht nur Hexer, sondern auch Zauberer. Man könnte ihn auch Heiler oder Schamane nennen. Und ich würde mal sagen, das ist wirklich alles was für dich, oder?
Ja, also ich hätte auch mich jetzt gefragt, ob Hexer genau das gleiche wie Zauberer ist, aber scheint so dasselbe zu sein. So Zauberer, Magie-Sachen, das ist nicht so meins. Aber mit Heiler und spätestens beim Schamanen hast du mich natürlich sowas von gehabt. Also da war ich schon bei dem einen oder anderen und habe dem vielleicht auch mehrere Fuffis in die Hand gedrückt, dass der irgendwie versuchen soll, meinen ganzen negativen Scheiß aus mir rauszuholen.
Boah, bin ich gespannt. Da wäre jetzt direkt die Frage zu Beginn. Warst du denn schon mal bei einem Schamanen in Indonesien zufällig?
Nee.
Noch nicht?
Nee. Ich war immer nur bei Schamanen in Mexiko. Und sonst muss ich mal überlegen, ach, ich glaube, vielleicht war ich noch mal hier und da bei Leuten, die sich sowas wie Schamanen genannt haben. Aber ich habe da, glaube ich, nicht so ein richtiges Ritual gemacht. Und ich war in Deutschland auch bei einer Schamanin hier. Mhm. Und auch in Deutschland bei einer Heilerin, die aber aus Mexiko kam. Also, ja.
Du hast es dir jetzt vielleicht anhand meiner Frage schon gedacht. Wir sind heute in Indonesien und zwar im Norden Sumatras. Und damit wir uns erstmal so ein etwas gröberes Bild von der Umgebung und der Flora und Fauna dort machen können, zeige ich dir jetzt ein Foto von einem wunderschönen Ort in Nord-Sumatra. Aber ich sage gleich zu Beginn, das ist nicht exakt der Ort, an dem unsere Geschichte spielt. Also nicht enttäuscht sein, wenn du jetzt sagst, oh, das ist so schön.
Und oh mein Gott.
Ja, ich weiß.
Oh mein Gott. Auch noch dieser Rauch, der da aus diesem, ist es ein Vulkan, ne? Oh mein Gott. Was sind das für Farben? Woher kommt diese Druckerqualität? Welcher Drucker wurde gekidnappt und benutzt, dass wir dieses Bild heute hier sehen können?
Dieses Bild hat mich auch komplett fertig gemacht. Was siehst du da alles und was macht dich gerade so glücklich?
Meinst du, das ist
so
echt? Glücklich?
Ja, ich habe mir viele Fotos von diesem Ort angeguckt, aber das ist schon wirklich besonders schön.
Also erstmal ist es unfassbar grün und aber auch so total unterschiedlich. Und dadurch, dass es recht flach ist, also man hat jetzt nicht so einen Wald direkt am Anfang, sondern ich glaube, der ist dann weiter hinten, sieht man noch so kleine Häuser und verschiedene Bäumchen, Felder, wo Bauern oder Landwirte irgendwas anpflanzen. Oh, es sieht so wunderschön aus. Mhm. Und dann ist dieser krasse Vulkan da im Hintergrund, wo wirklich auch noch dieser Rauch rauskommt. Also ich glaube, das ist so, wenn man irgendwo Urlaub machen möchte, weiter weg, und man möchte seine Ruhe haben, dann ist das das perfekte Bild dafür.
Es sieht jetzt natürlich vielleicht auch alles ein bisschen noch perfekter aus, als es dann in Wahrheit ist, dort zu leben, weil das ist schon auch sehr, sehr abgelegen und die Infrastruktur ist nicht so gut. Und je tiefer man dann da auch so in den Dschungel reinkommt, desto mehr haben die Leute dann natürlich auch Probleme, was Stromversorgung betrifft, aber auch generell natürlich, die wohnen da jetzt nicht in irgendwelchen supergeilen Häusern, sondern es sind dann auch nicht so schöne Hütten, wie man da sieht, sondern das ist dann alles schon mal ja sehr viel niedriger vom Standard. Das will ich jetzt nur dazu sagen, wenn wir das jetzt hier so romantisieren, aber ich muss auch sagen, wie gesagt, ich habe das Bild gesehen und habe ganz, ganz doll Fernweh bekommen. Wir müssen uns jetzt von dort aus aber nochmal so knapp 2 Stunden Richtung Osten bewegen in ein noch sehr viel abgelegeneres Dorf, tief im Dschungel. Und zugegeben gibt es da jetzt einfach wirklich nicht so viel zu sehen. Das ist jetzt auch nicht das allerschönste Dorf, aber ich zeige dir mal später noch ein Bild aus der Gegend, was dann auch mit dem Fall zu tun hat. Ich entschuldige mich übrigens auch für alle Ortsnamen und Namen von Menschen, die ich heute irgendwie wieder kartoffelig ausspreche. Ich habe mir das alles im Vorfeld 20 Mal angehört, aber ich kann natürlich nicht versprechen, dass es jetzt immer so richtig klingt, aber ich versuche mein Bestes. Wir sind jetzt in einem Ort mit dem Namen Sei Simayang und dort sind wir Mitte der 80er Jahre. Zu dieser Zeit leben so knapp 1000 Leute in dem Dorf und einer von ihnen ist etwas ganz Besonderes, nämlich ein Wunderheiler. Wie ich schon gesagt habe, man könnte ihn auch ein Zauberer nennen, ein Magier, ein Hexendoktor, ein Schaman. Und so wird er auch von allen im Dorf genannt, nämlich Dukun. Das bedeutet eben Schamane im Indonesischen. Also die sagen wirklich, wenn sie ihn treffen, nicht seinen richtigen Namen, sondern die sagen alle Hallo Dukun, also Hallo Schamane. Sein eigentlicher Name lautet Ahmad Suraji. Und zu dem Zeitpunkt, jetzt, wenn wir anfangen, über die Geschichte zu reden, da ist er Anfang 30 und lebt mit seiner Frau Tumini und seinen Kindern in einem bescheidenen Haus in der Nähe der weitläufigen Zuckerrohrplantagen, die sich da überall befinden. Du darfst gerne das erste Bild von Suraji angucken.
Ah, ich war irgendwie noch...
Du klingst
ja
überrascht.
Ja, ich war gar nicht ready, einen Menschen zu sehen. Ich war gerade noch gedanklich irgendwie bei den Zuckerrohrplantagen und bei den Feldern und okay, wir sind jetzt ein Menschen.
Und was denkst du über diesen Menschen, wenn du ihn jetzt so siehst?
Der sieht nett aus. Ich habe das Gefühl, der sitzt an einem Klavier mit einem Mikrofon. Ist aber auch nur mein Gefühl, weil das Mikrofon da so reingeklemmt ist. Mhm. Und dass er musikalisch ist und Leute unterhält und es gerne macht und es vielleicht sogar gut macht und eine gute Zeit hat.
Mhm. Das stimmt auf jeden Fall mit dem Musikalischen.
Ah, ist er hier der Heiler?
Ja, natürlich ist er der Heiler.
Okay.
Suraji ist einer der angesehensten Schamanen weit und breit. Und wirklich alle kommen aus den umliegenden Dörfern. Zum Beispiel natürlich kranke Menschen, die geheilt werden wollen. Es kommen aber auch so, keine Ahnung, zum Beispiel lokale Politiker, die einen Ausblick auf anstehende Wahlen haben wollen. Leute, die wegen Streit ihren Nachbarn verfluchen möchten oder Ehefrauen, die Angst haben, dass ihre Männer sie betrügen und die dann irgendwie sagen, hier, beleg die mal mit so einem Treuezauber, dass die mir nicht fremd gehen und so. All diese Menschen stehen bei Suraji Schlange. Und für uns klingt das jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen strange, also für dich nicht, aber ich glaube, für andere Menschen klingt das ein bisschen strange, die so mit Schamanismus irgendwie überhaupt nichts zu tun haben. Aber diese Dukuns, wie sie eben heißen in Indonesien, sind damals, heute auch noch, aber vor allen Dingen damals, was ganz, ganz Normales. Dukuns sind dafür bekannt, heilende Kräfte zu besitzen. Teilweise werden sie echt wie so traditionelle Ärzte angesehen. Sie arbeiten manchmal auch mit Kräutermedizin. Man sagt ihnen nach, dass sie mit bösen, aber auch mit guten Geistern bzw. Dämonen kommunizieren können und dementsprechend auch Exorzismus betreiben können. Außerdem sollen Dukuns die Zukunft voraussagen können. Sie sind also auch Propheten. Zudem haben sie angeblich die Fähigkeit, Gebäude oder Personen zu segnen, um negative Einflüsse, böse Geister und eben Dämonen von ihnen fernzuhalten. Und sie können, wie schon erwähnt, nicht nur Menschen helfen, sie können auch dank der schwarzen Magie Schaden anrichten, wenn sie wollen, indem sie zum Beispiel gezielt Rache verüben.
Hast du denn früher Bibi Blocksberg gehört?
Na klar, ich war Bibi Blocksberg Ultra, bis ich 18 war.
Also, bis du 18 warst?
Klar. Ich glaube sogar noch darüber hinaus, ja.
Okay, krass. Aber so intensiv wie als Kind oder warst du einfach so, dass du das zum Einschlafen noch gehört hast?
Ich habe es dann später als junge Frau mit Schlafstörungen zum Einschlafen gehört.
Ja, okay. Ja. Ich dachte jetzt gerade, oh. Aber alles klar. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Phase hattest, aber ich wollte auf jeden Fall eine Hexe sein. Und ich habe mir auch selber so Zauberbücher gebastelt und sowas mit so Hexensprüchen. Mhm. Hattest du sowas auch?
Nee, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Ich fand zwar Bibi Blocksberg ultra cool und vielleicht habe ich auch mal auf dem Besen irgendwie gespielt, dass ich fliegen kann, aber so wie du jetzt,
ja,
dass ich da so drin
klar.
war mit irgendwelchen Zaubersprüchen und so, das jetzt nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwas damit ausgelöst habe, weil also ich habe jetzt keine schnelle Reaktion gesehen wie mit Bibi Blocksberg oder kennst du noch Sabrina?
Mhm, auch die habe ich geliebt, ja.
Ja, genau. Ah ja, wir haben ja über Salem mal geredet, genau, ja. Ja, also das fand ich schon immer irgendwie geil, aber das war ja auch eigentlich immer alles sehr positiv und so aufs Helfen hinaus und so. Und ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil ich glaube, der würde halt hier nicht auftauchen, wenn er nur gutes Hex-Hex verbreiten würde.
Aber all das, was ich gerade gesagt habe, so generell über die Schamanen und was man denen so zuschreibt für Kräfte, glaubst du das jetzt so, wenn du es hörst, oder bist du da schon skeptisch und sagst, ich weiß jetzt nicht so genau, ob das wirklich alles funktioniert?
Meinst du, du kannst dir diese Frage nicht selber beantworten?
Eigentlich schon, aber wir arbeiten ja da auch seit geraumer Zeit immer dran, dass du die Frage vielleicht anders beantworten könntest. Und deswegen könnte man ja fragen, ob es da einen Prozess gibt bei dir.
Also, ich glaube definitiv, dass es da schwarze Schafe gibt, ne? Die einen nur abrippen und das Geld wollen und dann irgendwie, weiß ich nicht, eine Feder in so einen Zaubertopf werfen und sagen, hier, wenn du das austrinkst heute Nacht um 12, dann bist du von allem befreit, was dich belastet.
Mhm.
Glaube ich schon. Aber ich bin sehr davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die Fähigkeiten haben, die Energien spüren, die auch heilen können. Ich meine, ich erinnere dich nur an meine Hexenmassagetherapeutin.
Mhm.
Also da waren auch irgendwelche Special-Fähigkeiten auf jeden Fall bei ihr.
Es ist ja auch so, dass man bei uns eher so ein bisschen so abfällig auf Schamanen und dieses ganze Thema guckt und sich jetzt vielleicht auch viele schon so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, was jetzt so die Sachen betrifft, die ich hier aufgezählt habe. Aber in Indonesien ist es auf jeden Fall was ganz, ganz anderes. Da ist Spiritualität und auch so, wie man es jetzt bei uns bezeichnen würde, Aberglauben und eben diese ganzen Schamanen und diese Dukuns, die sind in Indonesien extrem respektiert, die haben ein hohes Ansehen und trotzdem muss man vielleicht dazu sagen, dass sich einige Menschen auf eine Art schämen zu erzählen, dass sie zu einem Hexer oder eben Heiler gehen, weil das natürlich auch trotzdem impliziert, dass man irgendwie Probleme hat, die man nicht selber lösen kann. Also vielleicht so ein bisschen damit zu vergleichen, dass sich ja bei uns auch lange Menschen nicht getraut haben, zu sagen, dass sie in Therapie sind und das immer so ein bisschen verpönt war. Mittlerweile ist das anders, aber so war das damals eben in Indonesien auch. So nach dem Motto, ja, Schamanen toll, aber wenn man hingeht, dann hat man ja irgendwie die Scheiße nicht im Griff, um es in deinen Worten zu sagen.
Ja.
Aber egal, ob jetzt Leute dazu stehen oder nicht, Surajis Kundschaft wächst und wächst. Manche Leute trampen sogar stundenlang in das abgelegene Dorf, denn man sagt diesem einen Dukon ganz besondere Fähigkeiten nach. Er soll Telekinese beherrschen, also nur Kraft seiner Gedanken Gegenstände bewegen lassen können. Und angeblich kann er sogar das Wetter ändern. Manchmal kommen dann wirklich so Bauern zu ihm, die sich Sorgen um ihre Ernte machen. Und dann ist es so, dass Suraji das klären soll, weil er hat nämlich den Ruf, dass er Wolken verschwinden lassen kann, damit es dann nicht so viel regnet.
Da hört bei mir auch irgendwo der Glaube dann da auf.
Also bei denen fängt das da erst richtig an, weil auf der anderen Seite natürlich wäre Wolken verschwinden lassen kann, der kann natürlich auch Wolken entstehen lassen, wenn es wiederum zu wenig regnet. Und das alles haben die Menschen in diesem Dorf und auch schon darüber hinaus mit ihren eigenen Augen gesehen. Und das spricht sich natürlich rum. Kannst du dir denken, Ines, mit welchem Anliegen einige seiner weiblichen Klientinnen auch noch zu ihm kommen? Ich habe ja jetzt hier schon so ein paar Beispiele aufgezählt, aber da gibt es noch eine ganz spezielle Sache, mit der Frauen zu ihm kommen.
Die wollen gerne schwanger werden.
Das tatsächlich auch. Darüber sprechen wir vielleicht später noch.
Ah, noch was anderes?
Es geht noch um etwas anderes.
Ich weiß nicht, die wollen, kann es sein, dass die so schönheitsidealenmäßig sagen hier, ich weiß jetzt nicht, was dazu.
Der Oberbegriff ist schon mal genau das, worauf ich hinaus wollte. Ja? Die Frauen kommen quasi für Beauty-Eingriffe, weil es gibt quasi noch keine Dr. Amy damals und solche Stationen, wo man hingehen kann. Und deswegen legt dann dieser Schamane Gold auf vermeintliche Makel der Frauen, wie zum Beispiel auf Leberflecke oder auf Narben. Und dann spricht er da stundenlang drauf ein und sozusagen der Glanz und der Wert des Goldes soll dann in diese vermeintlichen, nicht perfekten Stellen übergehen und danach sollen die Frauen dann schöner und strahlender und glänzender sein und wertvoller.
Aber so Goldmasken und so Goldbehandlungen gibt's immer noch, ne?
Ja, das stimmt natürlich.
Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, ob das wirkt, aber da kann ja mal unsere Community vielleicht mal auf weirdcrimes-podcast von deren Erfahrungen berichten, ob Lotti und ich uns auch demnächst mal so eine Goldmaske ins Gesicht legen sollten.
Du musst jetzt leider übrigens wieder ganz stark sein. Es gibt
auch
Rituale,
das mit Tieren,
in denen Tiere zu Schaden kommen. Zum Beispiel, wenn Leute versuchen, ihre Krankheiten loszuwerden, dann hält Suraji ein lebendes schwarzes Huhn neben den kranken Menschen und sagt auch dabei dann alle möglichen weirden Zaubersprüche auf und überträgt dann mit seiner mentalen Power die Krankheit auf das Huhn und dann tötet er das Huhn mitsamt der Krankheit.
Oh nein.
Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das du auch gerade schon im Kopf hattest. Es geht bei seinen Kundinnen nämlich oft auch um so Sachen wie Sex und Liebe. Teilweise kommen Sexarbeiterinnen zu ihm, die mehr Kunden haben wollen. Andere Frauen wünschen sich, dass ihr heimlicher Schwarm sich endlich in sie verliebt oder versuchen, wie du es gerade eben schon gemutmaßt hast, seit geraumer Zeit schwanger zu werden und hoffen dann auf die spirituelle Magie des Schamanen. Suraji wird nämlich auch bei diesem Thema als eine Art Experte angesehen. Ich meinte ja, er wohnt mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen. Möchtest du mal raten, Ines, wie viele Kinder er hat?
Also ich glaube, wenn du mir diese Frage stellst, dann wird das jetzt nicht so
aber
eine Zwei-Kinder-Familie sein. Ja, okay, aber ich glaube dadurch, dass natürlich auch die Frauen sagen, oh, guck mal, wie viele Kinder der hat, der muss voll potent sein und so. Ich sag, wie alt ist der?
Der ist zu diesem Zeitpunkt Anfang 30.
Okay, ich glaube, der hat richtig Gas gegeben und die haben so 13 Kinder.
Ja, okay, das ist ja jetzt natürlich wieder komplett übertrieben, aber es sind 9 und ich finde, 9 Kinder sind auch schon viel.
9 Kinder zu viel.
Das Verrückte ist aber, diese 9 Kinder sind nicht alle von seiner bereits erwähnten Frau Tumini. 4 davon hat er mit ihr. 3 weitere hat er mit einer anderen Frau gezeugt und die ist zufällig Tuminis Schwester.
Schwester.
Oh, also seine Schwägerin.
Aber dann bleibt sie ja in der Familie.
Genau. Und dann hat er nochmal 2 weitere Kinder, auch nochmal mit einer anderen Frau. Und die ist zufällig auch nochmal eine andere Schwester von Tumini.
Naja, okay.
Und diese beiden Schwestern hat er mittlerweile auch beide geheiratet. Die leben jetzt alle zusammen unter einem Dach.
Also sind es 3 Frauen, die er hat.
Genau.
Er und 9 Kinder, das sind 13 Leute. Also ich lag eigentlich gar nicht so verkehrt mit meiner Vision,
total,
durch die Augen geschlossen habe und die Zahl 13 gesehen habe.
Und was man vielleicht auch nochmal, um sich das besser vorstellen zu können, sich vor Augen halten muss, dadurch, dass er jetzt mit 3 Schwestern verheiratet ist und mit 3 Schwestern jeweils Kinder hat, sind seine eigenen Kinder, dadurch also Geschwister und Cousins und Cousinen gleichzeitig. Und seine Frauen sind Schwestern und Schwägerinnen gleichzeitig.
Du, in manchen Regionen, auch in Deutschland, ist das, glaube ich, gar nicht so unüblich. Also da werden jetzt vielleicht ein paar hören, die sagen, ja und? Das war bei uns nicht ähnlich.
Es ist übrigens auch so, dass Polygamie in Indonesien erlaubt ist und auch nichts Ungewöhnliches ist. Aber dass jetzt ein Mann gleich drei Schwestern heiratet, ist dann doch nicht so der Standard.
Aber ich meine, das gibt mir auf jeden Fall schon so Sektenführer-Vibes.
Ja, das stimmt natürlich. Die Mutter von Ahmad Suraji hat mehrfach versucht, ihn davon abzubringen, weil sie gesagt hat, ey, das bringt Unglück, hier so drei Schwestern zu heiraten. Das macht man nicht. Heirate so viele Frauen, wie du willst, meinetwegen 5 oder 10, aber keine Schwestern. Das macht man nicht. Das ist verboten. Aber sie konnte ihn davon nicht abhalten und er hat dann, statt auf sie zu hören, seine Mutter lieber aus dem Haus geworfen, um ungestört die Schwestern seiner Frau heiraten zu können.
Zurückbumsen, ach so.
Was hast du gesagt?
So, hier, mit die Füße massieren, habe ich gesagt.
Und so lebt er jetzt mit seinen drei Schwestern, Ehefrau und seinen 9 Kindern als quasi ganz normale, glückliche Familie in seinem Dorf. Aber lange wird dieses Leben nicht mehr glücklich und normal laufen. Denn was weder seine Kundschaft noch seine drei Frauen ahnen, in Ahmad Suraji schlummert etwas, das ganz kurz davor ist, aus ihm herauszubrechen. Etwas, das schon seit seiner Kindheit da ist, aber eben noch nie so wirklich ans Tageslicht gekommen ist. Aber bald wird sich diese dunkle Seite in ihm endgültig den Weg nach draußen bahnen. Und deswegen gehen wir auch noch mal kurz zurück in seine Kindheit. Ahmad Suraji wird 1949 in Nord-Sumatra geboren. Er ist der älteste von 2 Brüdern und einer Schwester. Möchtest du mal raten, was sein Vater macht?
Also der ist auch Zauberer, Schrägstrich Hexer, Schrägstrich Heiler, Schrägstrich Schamane.
Genau, ganz genau das. Und er bringt seinem neugierigen Sohn schon früh alles Mögliche rund um schwarze Magie und auch ebenso Okkultismus, aber eben auch Heilkunst und alles, was damit zu tun hat, bei. Als Ahmad mit 8 Jahren in einen 4 Meter tiefen Brunnen fällt und überlebt, sind sich alle sicher, dass der Junge Wunderkräfte haben muss. Seine Mutter nennt ihn ab dann nur noch Nasib und das bedeutet Schicksal. Mit 12 fängt Suraji an, mit eigenen Zaubersprüchen herum zu experimentieren, so wie du damals, Ines.
So, da haben wir schon mal Parallelen,
Als sein Vater stirbt, erbt er dann all seine Bücher und Aufzeichnungen und ist jetzt endgültig auf dem Weg, in seine Schamanenfußstapfen zu treten. An diese Zeit erinnert sich auch noch ein ehemaliger Nachbarsjunge und der sagt, dass man Ahmad plötzlich angemerkt hätte, dass er sich verändert hat und dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Und da ist er nicht der Einzige, der das so sieht. Man könnte jetzt natürlich spekulieren, dass das zum Beispiel was mit dem Sturz in den Brunnen zu tun haben könnte. Vielleicht ja eine Kopfverletzung, weil wie wir wissen, das hat schon einige Menschen sehr, sehr böse gemacht. Andere behaupten, dass der Junge verstört gewesen sein könnte, weil sein Vater ihn sein ganzes Leben lang geschlagen haben soll.
Oh nein.
Weiß man aber nicht so genau. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Es wird gleichzeitig aber auch gesagt, dass seine Mutter ebenfalls extrem streng und einschüchternd gewesen sein soll. Und obendrauf kommt auch noch, dass Ahmad Suraji in der Schule gemobbt wird, weil er halt irgendwie so ein bisschen schmächtiger als die anderen ist und er auch schüchtern ist. Deswegen, was auch immer der Auslöser war, etwas davon oder all das zusammen führt dazu, dass er irgendwann die Schule abbricht und abhaut. Er fängt dann an zu klauen und schlägt sich so jahrelang durch, bis er erwischt wird. Und er bekommt tatsächlich eine 10-jährige Haftstrafe.
Was? Ja. Im Gefängnis?
Ja, nur fürs
Nein.
Klauen. Ja.
Was hat er denn geklaut?
Das ist halt das Ding. Er hat, glaube ich, immer wieder mehrere Sachen geklaut und vor allen Dingen hat er sich so rumgetrieben, das kennen wir halt auch aus anderen Geschichten, bei irgendwelchen Bauern und Landwirten und hat da teilweise irgendwelche Schweine und so. Also er hat viel Vieh geklaut, aber auch in Läden. Also er wurde halt so oft und immer wieder erwischt, dass man das dann alles zusammengenommen hat und, glaube ich, auch ihn am Anfang halt in so einen Jugendknast gesteckt hat und dort ist er dann einfach da wirklich 10 Jahre sitzen geblieben und quasi versauert, weil man ihm zeigen wollte, so geht's halt nicht.
Okay, aber da war der noch nicht Schamane, weil sonst hätte er sich ja rauszaubern können, ne?
er war da schon, also er hat sich da schon viel mit dem Schamanismus beschäftigt. Er hatte ja da auch schon die ganzen Aufzeichnungen von seinem Vater. Und das heißt auch, dass er dort auch wieder wie in der Schule gemobbt und unterdrückt wurde, aber dank der Meditation, die er auch schon so ein bisschen gelernt hat und dank Mantragesängen und Flüchen, die er dann da auch auf andere gelegt hat, hat er die Zeit irgendwie ganz gut rumbekommen. Also das ist ganz gut, aber er hat es auf jeden Fall irgendwie durchgestanden. Und nach seiner Freilassung arbeitet er dann als Rinderzüchter und landet dann aber wieder im Knast, weil er auch dort versucht hat, dann Rinder zu klauen, die ihm nicht selbst gehört haben. Danach war für ihn erstmal endgültig klar, er möchte jetzt offiziell den Weg als Schamane gehen, als Dukun. Und er begibt sich dafür tief in den Dschungel im Norden Sumatras, um zu fasten, um zu meditieren, sich mit Kräutermedizin zu befassen und seine telekinetischen Fähigkeiten auszubauen. Und nach einem Vorfall, bei dem er einen kranken Freund gerettet hat, also um das sozusagen zu erklären, der kranke Freund kommt zu ihm und wird halt danach wieder gesund. Und das schreiben sie ihm natürlich alle zu. Und somit spricht sich Surajis Name rum und er wird, wie auch schon sein Vater, als Heiler bekannt. Und mit jetzt diesem wachsenden Einfluss als Schamane, den wirklich auch immer mehr Leute schon aufsuchen und ihn um Rat fragen, wächst natürlich auch sein Selbstbewusstsein und dann heiratet er seine erste Frau Tumini. Und man muss sagen, da ist er erst 27. Also er hat innerhalb von kürzester Zeit diese 9 Kinder gezeugt. Ich meinte ja schon, die beiden haben 4. Und dann hat er irgendwann den Wunsch geäußert, dass er jetzt gerne auch noch Tumina und Natia, ihre beiden Schwestern, heiraten und mit ihnen auch noch Kinder haben möchte. Ja, und seitdem bekommt er eben nicht nur immer mehr Nachwuchs, sondern auch immer mehr Kundschaft.
Ich find's krass, Lotti. Ich find's wirklich krass. Alleine schon die Vorstellung, dass du da schwanger bist und dass der sagt, ich habe aber noch Bock, irgendwie andere Frauen zu besamen. Aber dass es dann auch noch deine Schwestern sind. Ich habe nicht mal Schwestern. Du hast ja noch eine Schwester. Ich will es gar nicht aussprechen, nee, die Situation.
Ich möchte darüber wirklich auch nicht. Ja. Ich kann mich erinnern, dass meine Schwester und ich uns schon wirklich, wir haben mal monatelang nicht miteinander gesprochen, weil wir im Ferienlager, da war ich 8 und sie 12, in den gleichen Typen verliebt waren. Und deswegen haben wir schon beide irgendwie, ist unsere Welt zusammengebrochen, weil der eine mit dem anderen ein Händchen gehalten hat oder irgend so eine Scheiße. Aber das, die wohnen dann auch noch unter einem Dach und sind zu dritt irgendwie miteinander verheiratet und mal schläft er bei der einen dann im Bett und mal bei der anderen und oh.
Ja, nicht
Gott,
nur
Gott.
Im Bett. Ja. Das ist ja das Ding.
Und das Haus ist auch nicht groß. Also da kriegt man auch alles mit. Da wirklich. Jeder Mensch, der da Geschlechtsverkehr mit irgendwem hat, das kriegen die anderen Menschen auch mit und so.
Auch die kleinen Menschen, ne? Ach Gott, ich finde das alles schwierig. Aber auch mal eine Frage jetzt, das sind ja viele Menschen und er ist dann schon der Versorger für alle auch, oder? Mit seinen Heilkräften.
Ja.
Okay, also kann er jetzt ja auch nicht so schlecht verdienen oder hungern die?
Denen geht es eine Zeit lang nicht gut und je mehr er Kundschaft ranbringt, desto besser können die sich ernähren. Aber die sind auf jeden Fall aktuell noch nicht an einem besonders guten Stand, was so das Finanzielle betrifft. Und es ist auch so, obwohl jetzt an sich ja alles in seinem Leben halbwegs gut läuft, also er ist verheiratet, hat Kinder und es kommen immer mehr Menschen zu ihm, die von ihm geheilt werden möchten, fühlt er sich trotzdem immer noch so, als wenn irgendwas nicht so ganz stimmt und als wenn er als Heiler noch nicht da angekommen ist, wo er sein möchte. Er will noch viel größere Kräfte auch aufbauen und er weiß aber einfach nicht so richtig wie. Und somit befinden wir uns jetzt wieder Mitte der 80er Jahre, um genau zu sein, 1986. Da hat Ahmad Suraji, mittlerweile 37 Jahre alt, einen Traum.
Oh mein Gott, 1986, das ist mein Geburtsjahr und er ist jetzt genauso alt wie ich.
Ich habe in dem Moment auch gerade daran gedacht, dann hatten wir noch diese Parallele mit den Zaubersprüchen.
Ich glaube, wir haben jetzt hier irgendwas freigesetzt.
Ich habe ein bisschen Angst.
Ich habe zum Glück heute sehr viel Knoblauch gegessen, das könnte uns beide schützen.
Das hoffe ich jetzt mal. Bei mir stehen überall Kerzen hier auf meinem Tisch. Ich hoffe.
Ich würde sagen, da muss heute auf jeden Fall mal eine Antifluchkerze angezündet werden, Lotti.
Das wird getan. Das sollten auch alle, die diese Folge jetzt hier hören, sollten sich auch eine kleine Antifluchkerze anzünden. Denn jetzt wird's schlimm. Das sage ich euch allen. Also, Ahmad Suraji ist, wie gesagt, mittlerweile 37 Jahre alt. Und er hat einen Traum. Dieser Traum wird sein ganzes Leben verändern. In diesem Traum begegnet er dem Geist seines Vaters. Und der gibt ihm den entscheidenden Rat mit auf den Weg, was Ahmad tun muss, um der mächtigste, unbesiegbarste Zauberer aller Zeiten zu werden. Ines, möchtest du mal raten, was das sein könnte? Es ist schlimm absurd.
Okay, es ist jetzt nicht so, zum Beispiel, dass der halt in 85 Gläser pupsen muss und dann soll er da zu dem Vulkan gehen und die in den Vulkan werfen und dazu Macarena tanzen. Also da sehe ich jetzt, so eine Absurdität wäre es nicht.
Naja, es ist mit der, also ich finde wirklich, es ist mit einer der weirdesten Sätze, die ich jemals in meinem Leben gehört habe. Sein verstorbener Vater sagt zu ihm im Traum: Trinke den Speichel von 72 Frauen.
Okay.
Was okay, Ines, was okay? Trinke den Speichel von 72 Frauen.
Ja,
trinke den Speichel. Bitte, bitte versuch dir das jetzt mal genau vorzustellen. Trinke den Speichel von 72 Frauen.
Ja, ich find's mega eklig. Also, guck mal, meine besten Freunde, ne? Wenn die sagen, kann ich einen Schluck von deiner Flasche haben, dann sage ich hier, das ist jetzt deine Flasche, weil ich wirklich ein Speichelproblem habe. Also ich finde das ganz, ganz widerlich. Aber als du das so erzählt hast, dachte ich, okay, jetzt kommt was richtig Schlimmes und was Bösartiges und was Brutales. Das ist ja hier wie bei Eye of the One eine Challenge. Also weißt du, also ich finde es jetzt ekelig, aber... Ja, also könnte ein Fiebertraum von uns sein, Lotti.
Aber was denkst du denn, wenn jetzt, also nachdem Ahmad Suraji aufwacht und sich Gedanken über
Durst
diese
hat.
Botschaft
meinst du,
macht,
der hatte Brand vielleicht?
Ja, das kann so, natürlich sein.
Das ist so ein Katertraum war das.
Dass er am Abend zu viel Zuckerrohrschnaps getrunken hat und dann am nächsten Morgen...
Er hat Durst gehabt und deswegen hat er das geträumt.
Weil die Frage ist ja... Wie soll man denn den Speichel von 72 Frauen trinken? Also wie soll man denn das machen, dass eine Frau sagt, ja klar, komm, hier, trink meinen Speichel.
Hä, ja, einfach, kannst du hier mal kurz reinspucken? Ey, der hat doch gute Connections. Wenn er jetzt sagt, wenn ihr kommt und ihr spuckt mir hier einmal ins Glas, dann rubbel ich euch hier mit dem Goldstein irgendwie nochmal an der Warze rum oder so und dann machen wir da einen Deal.
Mhm. Okay, klingt auf jeden Fall nach einer Möglichkeit. Ich fasse das aber trotzdem noch mal ganz kurz zusammen. Also der Geist seines Vaters erklärt ihm, dass das Speicheltrinken von 72 Frauen, mit denen er nicht verwandt oder verschwägert ist, ihm das mächtigste Wissen geben würden, das man haben kann. Und mit diesem Wissen wäre er in der Lage, alle Feinde zu besiegen, sich selbst und seine Familie vor allem Bösen zu schützen, aber auch alle Krankheiten dieser Welt zu heilen. Und mit diesem Wissen würde er also quasi ein Stück weit die Menschheit retten können. Und er wäre der größte Dukun, der jemals existiert hat.
Ich würde es auch machen. Wenn das safe wäre, also so wirklich safe, safe, würde ich es auch machen. Wäre einmal krass eklig und ich würde den bestialischsten Weltraumherpes davon bekommen. Aber danach wäre ich ja mächtig. Und könnte Leuten, könnte heilen und denen das Leben retten.
Das heißt, du würdest den Speichel von 72 Männern trinken, um damit die mächtigste Schamanin der Welt zu werden?
Ja.
Okay.
Du nicht?
Nee.
Wirklich nicht?
Nee. Wir kommen jetzt erstmal nochmal zurück zu Ahmad Suraji, weil der ist im Gegensatz zu dir über diesen Auftrag schon so ein bisschen besorgt, weil der nicht genau weiß, wie der das durchführen soll, weil er stellt sich nämlich wirklich die Frage, wie soll ich das machen und wie soll ich das auch erklären und was hat das eigentlich alles zu bedeuten? Aber es ist so, dass dieser Traum ihm so real erscheint wie noch nie irgendwas anderes, das er geträumt hat. Der ist also jetzt fest davon überzeugt, dass es eigentlich nicht nur ein Traum, sondern wirklich ein Gespräch mit seinem Vater war. Und auf einmal fällt ihm ein, dass sein Vater ihm diesen Rat sogar auch schon mal gegeben hat, als er noch ein Kind war. Zumindest glaubt er das. Das ploppt so plötzlich auf, dass er sagt, ich kenne doch diesen Satz irgendwie. Irgendwas war da so. Und spätestens dann wird Suraji klar, er muss genau das tun, was sein Vater ihm geraten hat. Er muss den Speichel von 72 Frauen trinken. Das Problem ist aber, Ines, im Gegensatz zu dir hat er nicht das Gefühl, dass er einfach zu einer Frau hingehen kann und sagen kann, spuck mir mal hier ins Glas. Und obwohl er sagt, dass sein Vater ihm
nicht...
Das
kann er jetzt nicht, ja. Nee. Also er kann jetzt hier irgendwie drei Schwestern besamen und schwängern, aber zu einer fremden Frau sagen, kannst du mal kurz hier ins Glas spucken, da ist er dann schüchtern oder was?
Nee, das Ding ist, es gibt noch mehr Kleingedrucktes und es ist wirklich absurd, aber er sagt zum Beispiel später auch darüber, er muss den Speichel direkt aus dem Mund der Frauen trinken.
Also küssen.
Nee, er muss richtig den Speichel rauslecken und saugen. Nicht nur küssen.
Ja, klingt für mich wie ein schlechter Kuss.
Ich möchte jetzt hier noch einen kleinen Hinweis, bevor wir jetzt in die Umsetzung dieses Plans gehen, loswerden. Ich weiß ja, dass es hier einige Leute gibt, die Weird Crimes hören, weil wir hier nicht so die ganz klassischen Crime-Geschichten erzählen, in denen immer vorrangig Frauen Opfer von Verbrechen werden. Und deswegen gab es ja bislang zum Glück hier auch noch keine Serienmörder, die es zum Beispiel nur auf Frauen abgesehen haben. Weil ich glaube, dass wir diese Geschichten alle schon viel zu oft gehört und gesehen haben. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass das jetzt eventuell in unserem heutigen Fall ein bisschen anders aussehen wird. Das kann und muss ich quasi schon mal spoilern. Ich will aber auch dazu sagen, dass es hier weiter nicht um Sexualdelikte geht. Grausam wird's trotzdem. Ines, wir sind jetzt im Dezember 1986 und da steht eine junge Frau namens Tokiem vor Surajis Haus, weil sie seine Hilfe braucht. Sie möchte mehr Erfolg im Leben haben und sie will einfach glücklich sein. Und so wie all seine PatientInnen hat sie neben Geld auch Weihrauch, spezielle Limetten und Heilpflanzen dabei, die der Schamane für seine Arbeit braucht angeblich. Das Geld nimmt er natürlich zuerst. Möchtest du eigentlich mal raten, wie viel er umgerechnet in Dollar nimmt für so eine Sitzung bei ihm?
Ja, das würde mich wirklich mal interessieren.
Wir sind, wie gesagt, Indonesien, 80er Jahre.
Ja. Ich glaube, also ich würde halt denken, so Sitzungen kosten halt unterschiedlich nach dem, was die Leute wollen und wie intensiv die Sitzung ist. Aber ich jetzt einfach random für mehr Erfolg, ja?
Mhm.
Also ich dachte gerade so $200, aber ich glaube, das ist zu viel. Das haben die meisten Leute, glaube ich, in Indonesien dann
es
nicht.
Es sind $200 umgerechnet.
Wirklich?
Yes. Herzlichen Glückwunsch. 100 Punkte.
Wo haben denn die Leute die Kohle her?
Ja, die also sparen richtig, richtig lang und viel.
Nein.
Ja. Also manche wirklich kratzen da seit einem Jahr oder so Geld zusammen, um dann zu ihm kommen zu können. Oder borgen sich von Verwandten Geld oder wirklich ihr letztes Erspartes oder verkaufen sogar irgendwas, um da hingehen zu können.
Eine Kuh wahrscheinlich. Ja, aber ich kenne diesen Schmerz. Ja, auch eine Zeit lang habe ich auch mein ganzes Geld in alles Mögliche. Ja, ist nicht so, dass das komplett vorbei ist, aber ich habe da auch auf jeden Fall in Krimskrams, wie wir alle schon wissen, bezahlt. Und da habe ich auch, das war meine höchste Priorität.
Mhm.
Tut mir dann trotzdem leid, wenn die so wirklich ein Jahr lang darauf sparen.
Total. Und in dem Fall ist es jetzt auch so, dass Tokiem dort sitzt und wirklich über Stunden erzählt, warum sie eben so traurig ist, dass es in ihrem Leben alles nicht so läuft, wie sie sich vorgestellt hat. Und sie sagt zum Beispiel auch, dass sie kein Geld hat. Und das ist ja dann schon absurd, ne, dass da jemand sitzt und sagt, ich habe gerade $200 ausgegeben, aber ich habe Geldprobleme. Und irgendwann erfährt Ahmad Suraji auch, dass seine Kundin niemandem von ihrem Besuch hier beim Heiler erzählt hat, auch weil es ihr peinlich ist. Und er bekräftigt sie dann auch in der Entscheidung und sagt, ja, das ist super, weil sonst würde das ja auch die Wirkung des Zaubers zerstören. Also sie hat alles richtig gemacht. Und als es dann langsam dunkel wird, erklärt er ihr, dass die beiden jetzt für ein ganz spezielles Ritual an einen anderen Ort gehen müssen. Und den kannst du dir auf dem nächsten Bild angucken.
Ja, das sieht jetzt nicht mehr so idyllisch aus. Also jetzt auch, weil du das schon so eingeleitet hast, gibt mir das irgendwie, es ist jetzt per se, wenn man das Bild sieht, muss man jetzt keine Angst haben, finde ich. Ne? Das ist wie an der Straße so ein Weg, der dann in so eine Landstraße, da kann man abbiegen in so eine Landstraße, wo halt sonst eher so Trecker fahren, würde ich mal sagen. Und rechts und links wird irgendwas angebaut oder es wächst einfach Schilf,
das
Gras,
sind die Zuckerrohrplantagen.
Ah, das sind die Zuckerrohr. Mhm. Ja, okay. Aber ich würde mal vermuten, dass da Menschen sehr gut, dass man die verstecken kann da in der Area.
Es
leider
ist nämlich auch so, diese Zuckerrohrfelder, also die sind sehr, sehr hoch, die wachsen sehr hoch. Mhm. Das heißt, wenn man da reingeht, so ein bisschen auch wie bei uns, wenn man in irgendwelche Maisfelder oder so, ja, reinläuft, dann sieht man erstmal Menschen nicht mehr. Und dazwischen drin gibt es natürlich teilweise auch freiere Stellen, auf denen man dann sich aufhalten kann, ohne dass von außen erstmal groß jemand dich entdeckt. Diese Zuckerrohrplantage ist so knapp 1 Kilometer entfernt von Surajis Haus. Und makabererweise muss man, um da hinzukommen, erstmal über einen kleinen, auch sehr gruseligen Friedhof laufen. Und das machen Tukim und Suraji dann auch. Er hat eine Hacke, ein Seil und einen Sack mit dabei. Als sie dann da bei diesem Zuckerrohrfeld angekommen sind, gehen sie auf der linken Seite in die Plantage rein. Und dann gehen sie immer weiter und immer weiter und immer tiefer da rein. Und als der Schamane dann der Meinung ist, einen geeigneten Ort für das Ritual gefunden zu haben, erklärt er ihr, dass die beiden jetzt zusammen ein Loch graben müssen. 90 Zentimeter tief und 70 Zentimeter breit. Und das machen sie dann auch, also beide zusammen. Sie haben eine Taschenlampe dabei, mal hält er die Taschenlampe, mal sie, mal gräbt sie, mal gräbt er. Und als es fertig ist, bittet er seine Patientin dann, in das Loch zu steigen. Vorher müsse sie sich aber noch ihre Hände und Füße von ihm fesseln lassen, damit sie sich vor lauter Energie und Kraft, die angeblich gleich bei dem Ritual freigesetzt wird, nicht irgendwie losreißen kann. Ja, und die junge Frau macht all das mit in der Hoffnung auf ein schöneres, erfolgreicheres Leben. Als sie dann in dem Loch steht, komplett gefesselt, schüttet Suraji dann den Rest um sie herum mit Erde auf, sodass sie dann wirklich von den Füßen bis zur Brust ganz fest eingebuddelt ist und sich nicht mehr bewegen kann. Und dann flüstert ihr der vermeintliche Heiler zu, dass es jetzt losgeht. Aber das eigentliche Ritual ist kein Ritual, sondern ihre Ermordung. Ahmad Suraji erwürgt sein nichtsahnendes Opfer mit bloßen Händen.
Nein.
Und dann tut er das, was ihn überhaupt erst dazu gebracht hat, ein Mörder zu werden. Er dreht nämlich ihren Kopf so, dass er sich unter sie legen kann und dass er aus ihrem Mund ihren Speichel trinken kann.
Oh Gott. Oh Gott, ist das... Jetzt finde ich es krank widerlich.
Verstehst du jetzt vielleicht, habe ich deswegen, weil ich schon wusste, was kommen wird, diese ganze Speicheltrinken-Sache einfach schon sehr viel schlimmer wahrgenommen als du, weil du erstmal dachtest, ja, kann man ja alles ganz entspannt irgendwie machen. Aber das war das, was er daraus gemacht hat.
Aber warum auch so? Das ist ja die furchtbarste Art und Weise, wie man an den Speichel rankommen kann. Und das will er jetzt 72 Mal machen? Ach du Scheiße, Lotti.
Er ist auch noch nicht ganz fertig mit seinem Ritual, weil dieses Ritual ging ja eigentlich nicht um sie, sondern um ihn. Und als er eben diesen Speichel getrunken hat, nimmt er ihr noch ihren Schmuck und ihre Klamotten ab und gräbt sie in ein neues, noch tieferes Loch ein. Und er vergräbt die Leiche so, dass ihr Kopf in Richtung seines Hauses zeigt. Er ist nämlich der Meinung, ihr Geist würde ihm so noch viel mehr Kraft verleihen, wenn sie quasi permanent in seine Richtung guckt. Und das finde ich auch komplett krank.
Das ist also auf jeden Fall, das ist so creepy. Das ist, also normalerweise würde man doch auch immer denken, okay, guck mal lieber in die andere Richtung. Aber
So nach dem Motto, lass mal diesen Geist von mir fernhalten, ja, den ich ja also getötet habe. Und dieser Geist wird mir ja wohl nicht positiv gestimmt sein.
Ja.
Aber in seiner Wahrnehmung ist es super, wenn dieser Geist ihn die ganze Zeit anguckt.
Ich glaube, der bräuchte dringend eine Therapie, aber das ist ja jetzt zu spät.
Ja. Dann packt er ihre Sachen und den Schmuck in den Beutel und geht nach Hause zu seinen drei Frauen und seinen neun Kindern.
Warte mal, ich dachte, dass der Schmuck auch vergraben wurde, aber der hat die auch noch abgerippt.
Yes.
Das gibt mir überhaupt nichts mehr Schamanisches, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also nicht nur der Fakt, sondern auch schon der davor. Aber das, also...
Um uns daran auch nochmal zu erinnern, er hat sich erst bezahlen lassen, ne? Dann hat er sie umgebracht, sie vergraben und ihr dann auch noch den Schmuck und all ihr Hab und Gut abgenommen. Also er ist auf jeden Fall auch ein Betrüger, ne? Er hat es nicht nur auf ihren Geist und ihren Speichel abgesehen.
Krankes Schweinesart!
Ja.
Ja. Betrüger. Betrüger ist jetzt irgendwie so, es klingt so sanft, weißt du?
Ja. Es ist nur ein Aspekt seines Verbrecherdaseins. Das andere wird natürlich hier gleich noch weiter beleuchtet. Ja, er ist dann, wie gesagt, zu Hause bei seinen drei Frauen und seinen neun Kindern und tut so, als wenn nichts passiert wäre.
Also ich weiß ja nicht, wie Leute das machen, ne? Also ich habe ja wirklich schon beim Brief, den ich geöffnet habe am Wochenende, habe ich so Puls gehabt. Und das ist ja eine Sache, das kann man ja regeln, ne? Also es ist zwar nervig und scheiße und man denkt sich selber so, fuck, wieso habe ich es nicht hingekriegt, aber ich verstehe wirklich nicht, wie Menschen sowas tun können und dann kommen die nach Hause und hör mal, Leute, Geschenke, was gibt's zu essen? Spielen wir heute schöne Runde Monopoly oder Mensch, ärger dich nicht?
Das ist wirklich unglaublich. Es geht dann auch so weiter. Am nächsten Morgen geht Suraji seinen üblichen Aktivitäten nach. Der quatscht wie gewohnt mit seinen Nachbarn, macht Termine für neue Sitzungen. Und für diese neuen Termine stellt er jetzt auch schon immer ganz bewusst folgende Forderungen. Seine Kundinnen sollen vorher wirklich niemandem erzählen, dass sie einen Termin bei ihm haben, weil der Zauber dann eben nicht richtig funktioniert. Außerdem sollen sie abends kommen, alleine, am besten ihren wertvollsten Schmuck tragen, weil, wie ja schon erwähnt, zum Beispiel bei diesen Verschönerungsritualen kann dann der Schmuck eingesetzt werden und dafür werden sie dann natürlich noch schöner gemacht. Und sie sollen selbstverständlich das Geld für die Behandlung immer in bar dabei haben und auch gleich zu Beginn bezahlen. Ein paar Wochen später hat Ahmad Suraji auf diesem Wege sein nächstes Opfer gefunden. Er macht alles ganz genauso wie beim ersten Mal. Also wieder lockt er die Frau in das Feld. Wieder erwürgt er sie, vergräbt sie, trinkt ihren Speichel. Stimmt, obwohl dieses Mal gibt es einen kleinen Unterschied, den ich auch noch perfider finde. Er lässt sie dieses Mal auch noch komplett ihr eigenes Grab schaufeln. Also während die da steht und sich auch noch abrackern muss für den Platz, an dem sie gleich eingebuddelt wird, wird ihr dann noch erklärt, das wäre Teil des Heilungsprozesses und es wäre ganz wichtig, jetzt diese Anstrengung zu spüren. Und er steht daneben und raucht einfach eine Kippe nach der anderen.
Ist nicht dein
Ernst?
Er
ist nämlich Kettenraucher, um das noch mit dazu zu sagen.
Was für ein ekelhaftes Arschloch. Und in der Zwischenzeit wurde aber nicht die Leiche der anderen Frau gefunden, ne?
Nein, überhaupt nicht. Irgendwer hat mitbekommen, dass sie nicht mehr da ist, aber es ist jetzt bislang nicht groß irgendwas passiert. Also es haben ein paar Leute gesucht, aber mehr auch nicht.
Okay.
Weil ist eine erwachsene Frau, die jetzt irgendwie mal ein paar Tage verschwindet. Also es ist jetzt noch kein Großaufgebot irgendwie auf der Suche nach der verschwundenen Person. Ja, und wie auch bei seinem ersten Opfer, nachdem er den Speichel getrunken hat, vergräbt er sie wieder mit dem Gesicht in Richtung seines Hauses. Und so macht das Ahmad Suraji jetzt wieder und wieder, wann immer sich die Möglichkeit dafür bietet. Mal mit ein paar Monaten dazwischen, mal sind es aber auch nur Wochen. Und ich meinte ja gerade schon, ne, er ist halt nicht nur ein Betrüger, der seiner Kundschaft jetzt übrigens auch immer höhere Summen für seine Behandlung abverlangt. Also wir sind jetzt teilweise schon bei bis zu $400, sondern er ist jetzt auch ein Serienmörder. Und von dem gucken wir uns jetzt mal ein etwas aktuelleres Bild an. Es ist ein paar Jahre später und das sieht man ihm auch an.
Dass er älter ist oder dass er ein Serienmörder ist?
Irgendwie beides, finde ich, auf eine Art.
Ja, weiß ich jetzt nicht mit dem Serienmörder. Ist halt jetzt ein ganz anderes Bild als das erste, ne? Wo er halt so nett zur Seite geguckt hat mit dem Mikrofon da. Ja.
Ines, ich habe das übrigens am Anfang nicht gesagt. Es war übrigens kein Auftritt mit Mikrofon und einem Klavier, sondern es ist ein Bild von einer früheren Gerichtsverhandlung von ihm.
Und,
ja, ich habe es extra so ausgeschnitten, dass man nicht sieht, dass er vor Gericht ist, weil es aus dieser Altersklasse von ihm sozusagen, aus dieser Zeit einfach kein anderes Foto gab. Also musste ich das von vor Gericht nehmen und fand es ganz schön, dass du ihn am Klavier gesehen hast, wie er musiziert, während er auf der Anklagebank sitzt.
Ja, keine Ahnung. Also ich frage mich, also die wenigsten Menschen haben so ein Lächeln drauf, wenn die auf der Anklagebank sitzen. Ich finde dieses Foto, ich versuche jetzt einfach mal so neutral zu denken, dass ich nicht weiß, was er getan hat. Da würde ich jetzt nicht denken, dass der mir so Serienkiller-Vibes gibt. Er hat für mich aber auch ehrlich gesagt nichts Schamanisches. Weil für mich muss auch ein Schamane, sorry, aber da will ich auch ein bisschen diese schamanische Optik haben. Weißt du?
Ich brauche Haare.
Ich brauche genau Ketten,
Gewänder.
Lange Haare. Ja, irgendwie genau das, was du aufgezählt hast. Mhm. Und halt irgendwie so diesen, alleine schon diesen sehr entspannten Vibe und sowas halt, Augen zu. Und einfach so das Gefühl von, hier gebe ich mich gerne hin und hier gebe ich auch gerne mein Geld hin. Mhm. Weißt du, und das hat er jetzt nicht. Der sieht eher für mich aus, als ob der gestresst irgendwo in einem Restaurant arbeiten würde oder irgendwo an so einer Theke.
Gestresst halt ständig irgendwie nachts in irgendwelchen Plantagen rumrennt und irgendwelche Löcher buddelt.
Naja,
so.
Gestresst ist er ja nicht, wenn er die anderen da ackern lässt und der sich ja eine Kippe nach der anderen anzündet und dann noch seinen Speichelshot dann da trinkt.
Er ist jetzt da übrigens so Anfang, Mitte 40. Ich meinte ja schon, er ist Kettenraucher, hat wirklich eigentlich immer auch eine Kippe in der Hand. Das ist so sein Markenzeichen auch. Und ich meinte ja schon, er ist inzwischen ein Serienmörder, aber so schnell, wie er eigentlich vorhatte, 72 Mal Speichel zu trinken und in dem Sinne auch 72 Mal zu töten, um der mächtigste Schamane der Welt zu werden, geht's dann halt einfach doch nicht. Es kommen nämlich auch immer mal wieder Frauen zu ihm, die dann doch irgendjemandem von ihrem Termin erzählt haben und Suraji das dann so beichten, von wegen, oh, tut mir leid, ich habe hier die eine Regel gebrochen und wird das trotzdem funktionieren mit uns. Oder halt auch einfach Frauen, die dann vielleicht doch ein bisschen ein zu großes soziales oder familiäres Umfeld haben und dadurch natürlich auch sehr viel doller und schneller nach ihnen gesucht werden würde. Was dann dazu führt, dass der Schamane kurzerhand seinen Plan nochmal ändern muss und seine Kundinnen dann, ohne es zu wissen, nur ganz knapp dem Tod von der Schippe gesprungen sind. Suraji konzentriert sich jetzt vor allem darauf, alleinstehende und verwitwete Opfer zu finden oder eben Sexarbeiterinnen. Aber teilweise dauert das halt wirklich Monate. Und so geht das unentdeckte Morden des Schamanen jahrelang weiter. Immer mehr Leichen landen im Zuckerrohrfeld. Und obwohl Suraji jetzt seit über 5 Jahren Frauen tötet und deren Speichel trinkt, ist er auch immer noch weit davon entfernt, auf die Zahl 72 zu kommen. Und dann muss er auch noch seinen Modus operandi ändern, denn eines Tages bekommt eines seiner Opfer Angst, als sie mit ihm alleine im Dunkeln über diesen Friedhof da laufen soll. Und deswegen fragt sie, ob nicht vielleicht die Ehefrau des Schamanen die beiden zum Ritual begleiten könnte. Was glaubst du, Ines? Was macht jetzt Suraji mit dieser Frage und was macht er sozusagen mit der Bitte und was macht seine Frau? Das sind quasi 2 Fragen in einem, aber du kannst ja mal mutmaßen.
Also ich meine, im Worst Case bringt er beide um, was ich jetzt aber nicht denke. Also auch wenn er 3 hat, ist das schon, glaube ich, auffällig, wenn dann eine fehlt. Also müsste er ihr das eigentlich ausreden, dass die Hauptfrau mitkommen soll. Ich kann mir vorstellen, wenn er die relativ schnell dazu gebracht hat, dass das auch für die Hauptfrau okay ist, dass er die Schwestern besamt und auch noch heiratet, kann ich mir vorstellen, dass er sie überredet bekommt und dann auch noch sagt, ja, pass auf, weißt du noch die Kette, die ich dir letztens geschenkt habe? Hast du dich vielleicht mal gefragt, woher die kommt? Folgendes, willst du vielleicht noch mehr Ketten und Ringe haben? Dann hältst du mal jetzt schön die Klappe und schaufelst mal schön mit der hier mit das eigene Grab. Und ich muss das hier machen, damit ich super mächtig werde. Und wenn ich super mächtig werde, dann haben wir da alle was davon, weil dann werden wir hier stinkereich und dann haben wir ein gutes Leben.
Hm? Ey, ich finde, es klingt nach einer super Ansprache. Vielleicht ist es auch so oder so ähnlich abgelaufen. Erstmal hat er noch nicht allzu viel erklärt, außer du kommst jetzt mit.
Ah ja.
Und seine Frau war dann so, okay, alles klar, ich komme mit. Und tatsächlich ist sie so zur Zeugin geworden davon, wie ihr eigener Ehemann eine Frau eingräbt, erwürgt und auch natürlich nicht zu vergessen die Sache mit dem Speichel. All das sieht sie. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht sie danach, nachdem sie das gesehen hat?
Ja, was macht die Frau? Also, ja, das Beste wäre natürlich, wenn die zur Polizei geht, aber das wird sie ja nicht machen. Dann wäre er jetzt hier gleich schon vorbei. Und das würde auch irgendwie nicht reinpassen, weil die wahrscheinlich auch selber Angst hat. Und weil die halt auch Angst um ihre Familie hat. Und er ja auch der Versorger ist, also so beschissen das irgendwie alles klingt. Er wird ihr doch bestimmt auch drohen, dass sie nichts sagen darf. Jetzt sag nicht, die macht mit beim nächsten Mal. Darauf komme ich überhaupt nicht klar, Lotti.
Also ich kann und muss dir sagen, sie kommt ab jetzt jedes Mal mit.
Warum?
Weil sie die Frauen so gut beruhigen kann.
Oh,
und weil
nein.
Es für Suraji dann leichter ist, die Frauen zu fesseln und zu erwürgen, weil die sich gar nicht mehr fragen, ob irgendwas nicht stimmt, weil da ist ja eine Ehefrau dabei, da kann ja dann nichts passieren. Ich bin zwar mit einem creepy Typ hier über einen Friedhof gelaufen und der verbuddelt mich gerade in einem Feld, aber da ist ja seine Frau dabei und die beruhigt mich, also ist alles super. Und leider merkt Suraji sehr schnell schon beim ersten Mal, dass seine Frau wirklich wie ein Beruhigungsmittel auf seine Opfer wirkt. Und es gibt später Menschen, die sagen, und da sind wir jetzt bei all den Punkten, die du auch schon so ein bisschen spekuliert hast, dass eben seine Frau Tomini aus Angst zur Komplizin geworden wäre. Andere behaupten, dass es vielleicht auch das Geld und der Schmuck gewesen sein könnte, von dem natürlich die neuen Kinder und die drei Ehefrauen jetzt auch endlich mal alle genug Essen auf den Tisch bekommen haben, was halt vorher nie der Fall war. Was vielleicht auch noch so ein bisschen für die zweite Variante spricht, ist, dass nun auch die anderen beiden Ehefrauen involviert werden. Die kommen zwar jetzt nicht direkt mit, aber die machen in den umliegenden Dörfern Werbung für ihren Ehemann, den großartigen Dukun mit den Zauberkräften. Und das, obwohl jetzt mittlerweile alle drei jedes Mal sehen, wie dort die Frauen an ihrem Haus ankommen, aber nicht wieder gehen. Die wissen also alle, dass wenn sie jetzt neue Kundinnen anlocken, dass die ihr Grundstück wahrscheinlich nicht wieder lebend verlassen werden. Und was auch noch dafür spricht, dass sie eben direkt immer mit dazu sagen, dass die Termine mit dem Schamanen und die Rituale absoluter Geheimhaltung unterliegen. Und ja, all das, wenn man das so im Nachhinein jetzt rekonstruiert, finde ich, lässt schon darauf schließen, dass es vielleicht nicht nur Angst war, sondern so eine Mischung aus, sie hatten keine Wahl und haben gleichzeitig davon profitiert.
Boah, finde ich ganz schwierig, aber man steckt ja auch nicht in deren Körpern und weiß auch nicht, wie, also hatten wir ja schon öfter die Situation hier, judgen ist einfach. Ich meine, ich frage mich, wenn das halt so eine Angstsituation ist, dann kann ich da mehr, weißt du, so mehr Gefühl für aufbringen. Wenn das jetzt wirklich so eine Gier ist nach dem Gold und dem Geld, dann finde ich es, finde ich es wirklich schwierig, aber vielleicht hat er sie auch so manipuliert. Der wird ihnen ja erzählt haben, warum er das macht. Ich denke mal, oder? Also, dass er schon vielleicht gesagt hat, hey, ich mache das hier nicht einfach nur aus Spaß, sondern ich habe diesen Traum gehabt, wo mein Vater zu mir geredet hat und ich muss das machen.
Ja.
Damit ich.
Er hat dann natürlich auch gesagt, wenn ich der mächtigste Schamane der Welt werde, dann werdet ihr hier die mächtigsten Schamanen, ja, Ehefrauen der Welt. Und dann sind wir alle glücklich und reich und können in ein größeres Haus ziehen und haben immer Essen auf dem Tisch. Denn es ist ja jetzt wirklich einfach mal so, dass dank der drei Ehefrauen noch mehr Patientinnen vor Surajis Tür stehen, die sagen, dass sie Hilfe brauchen und die nur wenig später zwischen dem Zuckerrohr sterben. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1997, also 11 Jahre nach dem ersten Mord im Zuckerrohrfeld. Es ist der 24. April und wieder steht eine junge Frau vor seiner Tür. Sie heißt Sri Kemala Devi, ist 21 Jahre alt und sie hat Probleme, wie all die anderen auch. Sie hat eine Ehekrise mit ihrem Mann, hat sich ganz schlimm mit ihm gestritten. Sie hat außerdem Zukunftsängste, sie hat Geldsorgen und sie braucht einfach jemanden, mit dem sie über alles reden kann. Und sie hofft auf einen guten Zauber, der einfach das Pech von ihr nimmt und ihr ein besseres Leben schenkt. Von ihr gibt es tatsächlich ein Foto und das darfst du dir angucken, vor allem, weil sie den Verlauf der Geschichte maßgeblich beeinflussen wird.
Ja, das habe ich jetzt gehofft, dass ich jetzt nicht einen Bezug zu ihr aufbaue und dann erzählst du gleich und dann sind die da in der...
Naja, pass vielleicht trotzdem auf mit deinem Bezug.
Oh nein. Jetzt weiß ich auch nicht mal, ob ich die süß finden kann, weil ich jetzt Angst habe, dass sie auch noch ein Teil von dieser Killer-Gang wird. Und weißt du, jetzt irgendwie auch noch andere Leute mit da reinzieht.
Du kannst sie süß finden.
Ich finde sie auf jeden Fall erstmal süß. Und sie hat, also wirklich, das sind mal Kusslippen, wo man richtig Bock hat zu knutschen. Die sehen auch so juicy aus. Aber sie sieht sehr traurig aus, muss ich sagen. Nicht sehr, aber traurig. Sie hat so einen traurigen, so einen Hundeblick, würde ich sagen. Weißt du, so ein Hunde so, nimm mich mit. Mhm. Das ist so ein bisschen ihr Blick.
Und sie hat aber auch einen krassen Style und krassen Schmuck und so, ne?
Ja.
Ich würde dir so gerne was anderes erzählen. Ich würde dir jetzt so gerne sagen, dass sie es geschafft hat, nicht in dieses scheiß Zuckerrohrfeld zu gehen. Aber leider wird Sri Kemala Devi genau wie all den anderen Frauen vor ihr kein besseres Leben geschenkt, sondern ihr Leben wird ihr genommen. Was man auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, dass dieses Mal das Glück nicht auf der Seite des Schamanen ist.
Nach 11 Jahren. Wow. Mhm.
Aber immerhin, ihn ist besser, als wenn es niemals so wäre, weißt du? Nachdem er Sri Kemala Devi vergraben hat, fängt es nämlich an zu regnen. Und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern tagelang. Und es ist ein Regen, den nicht mal der beste Zauberer aufhalten kann, wie man sieht. Und dieser Regen führt dazu, dass die frische Erde, die Suraji über dem neuesten Grab, was er da geschaufelt hat, aufgeschüttet hat, total aufgeweicht ist und langsam aber sicher sich so anfängt zu, so als Matsch quasi so zu verteilen und zu verflüssigen. Und als 3 Tage später ein Bauer da durch die Zuckerrohrplantage läuft, kommt ihm diese Stelle irgendwie komisch vor, weil er sieht, auf der einen Seite ist es irgendwie so ein bisschen aufgeschüttet, aber irgendwas guckt da auch raus. Also schaut er sich das alles genauer an und tatsächlich findet er die Leiche der 21-jährigen Sri Kemala Devi. Die wurde inzwischen schon von ihren Eltern als vermisst gemeldet und als die erfahren, dass ihre Tochter tot ist, sagen sie der Polizei sofort, dass sie sich 100% sicher sind, dass sie von ihrem eigenen Mann getötet worden sei. Weil die beiden haben sich wenige Tage vor ihrem Verschwinden extrem gestritten und das ist ja auch genau das, warum sie überhaupt zu dem Schamanen gekommen ist, weil sie gerade so Beziehungsprobleme hatte. Und das wiederum führt jetzt dazu, dass man gegen den falschen Mann ermittelt. Und der eigentliche Mörder kann sich ganz entspannt um die Suche nach seinem nächsten Opfer kümmern. Das glaubt er zumindest jetzt noch. Der Punkt ist aber, Sri Kemala Devi hat eine Sache anders gemacht als die meisten. Sie hat nämlich jemandem gesagt, wo sie hingeht. Hat das aber wiederum nicht dem Schamanen gesagt, was natürlich auch tragisch ist, weil ihr diese Information vielleicht das Leben gerettet hätte. Aber so wird sie im Nachhinein trotzdem zu einer Art Heldin in dieser Geschichte. Sie hat sich nämlich von einem Rikscha-Fahrer aus dem Dorf zu Surajis Haus fahren lassen. Und sie hat diesem Rikscha-Fahrer, der by the way gerade mal 15 Jahre alt ist, auch erzählt, dass sie für ein ganz besonderes geheimes Ritual zu einem Schamanen geht. Weil sie war halt so aufgeregt und auch so glücklich darüber, dass sie das einfach nicht für sich behalten konnte.
Ich finde es aber eh krass, dass in 11 Jahren, also ich glaube, weißt du, auch wenn man gesagt bekommt, erzähl mal nicht, wo du dann hingehst, das muss geheim bleiben, das ist wichtig halt für den Zauber und sowas halt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in 11 Jahren immer funktioniert hat und da keine Frau irgendeiner Freundin, einer Bekannten, in der Familie oder so das gesagt hat und dann halt gelogen hat. Weißt du?
Damit hast du auch recht. Und dazu kommen wir auch gleich noch, weil genau diesen Gedanken hatte ich auch. Und es ist auch nicht so, dass in diesen 11 Jahren niemals irgendwer irgendwas darüber gesagt hätte. Aber es ist jetzt so, dass zum ersten Mal natürlich eine Leiche gefunden wird. Und als dieser 15-jährige Rikscha-Fahrer erfährt, dass die Frau tot ist, die er da noch gefahren hat vor ein paar Tagen, meldet er sich sofort bei der Polizei. Und zum allerersten Mal in 11 Jahren fällt eben in diesen ganzen Ermittlungen rund um verschwundene Frauen und jetzt auch noch eine getötete Frau halt der Name Ahmad Suraji, der bekannteste Dukun weit und breit. Die Beamten fahren daraufhin zu dem Haus des Schamanen und stellen ihm alle möglichen Fragen zu Kemala Devi. Und Suraji behauptet, er habe seine Patientin nach der Behandlung gebeten, vor Sonnenuntergang nach Hause zurückzukehren. Und das habe sie dann auch gemacht. Und seitdem hätte er sie nicht mehr gesehen, weil er konnte natürlich nicht komplett abstreiten, dass er sie gesehen hat. Schließlich gab es einen Zeugen dafür. Was glaubst du, macht die Polizei jetzt mit dieser Aussage?
Es hat eine indirekte Frage, Lotti.
Naja, sag doch mal, was du glaubst.
Nichts.
Ja, sie glauben ihm erstmal und ermitteln weiter gegen den Ehemann der Getöteten. Aber zum Glück hat er ein Alibi, weil sonst hätte es einfach sein können, dass der Typ im Gefängnis landet und diese ganze wahnsinnige Scheiße einfach genauso weitergegangen wäre wie vorher. Es ist jetzt nämlich so, dass die Ermittelnden sich doch nochmal all die ungeklärten vermissten Fälle von Frauen aus der Region angucken und die befragen alle möglichen Freunde, Angehörigen, Nachbarn, Kunden, Bekannten. Und plötzlich wird klar, dass es fast immer diesen einen gemeinsamen Nenner gibt. Genau das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich so, selbst wenn die Frauen nicht gesagt haben, dass sie an diesem einen speziellen Tag einen Termin haben, haben wirklich fast alle mindestens einer Person irgendwann mal anvertraut, dass sie bei einem Dukun in Behandlung sind oder haben halt gesagt, dass sie zu diesem einen speziellen Schaman gehen wollen. Und dieser Schamane heißt natürlich Ahmad Suraji. Und jetzt fahren die Ermittler wieder zu dem Haus des Mannes und der streitet wieder alles ab. Aber dieses Mal durchsuchen sie das komplette Haus. Und sie werden fündig. Unfassbar viel Kleidung, Uhren und Schmuck wird dort gefunden und darunter auch Gegenstände, die eindeutig der getöteten Sri Kemala Devi gehören. Du darfst das nächste Bild umdrehen.
Okay. Der Wichser ist auf jeden Fall verhaftet.
Der Wichser ist verhaftet?
Ja.
Wie ist jetzt so dein Eindruck, gerade wenn du ihn siehst? Auch nach allem natürlich, was du weißt, was er getan hat.
Ja, jetzt hat er den Blick nach unten gesenkt. Finde ich angemessen. Wenn er jetzt nochmal lachen würde, hätte ich auf jeden Fall wahnsinnig Wut. Also, ich habe natürlich absolut gar kein Mitleid für diesen Menschen, ja? Ich hoffe, dass der das wirklich nicht gemacht hat, weil ihn das geil gemacht hat, sondern weil er einfach diese Vision hatte von seinem Vater, der ihm das gesagt hat und ihn damit beauftragt hat und weil er selber schwach war, nicht klare Gedanken geführt hat. Ich weiß es nicht, aber es macht es nicht besser, weil er hat diese ganzen Frauen ja umgebracht. Und ich frage mich, ob in dem Moment, ob der begreift, was er für eine Scheiße gebaut hat. Oder ob der eher denkt, jetzt konnte ich den Plan nicht durchführen, weil wenn ich jetzt hier der mächtigste Schamane wäre, dann könnte ich mich weghexen. Oder irgendeine Regenwolke oder irgendwie sowas halt, weißt du? Die mich befreit, wo ich dann wegreiten kann auf der Wolke oder surfen.
Wir können ja gleich nochmal dazu kommen, ob er in irgendeiner Weise Reue zeigt. Erstmal nochmal, um das besser einordnen zu können. Wir sind jetzt im Mai 1997. Ahmad Suraji ist 48 Jahre alt, als er da jetzt gerade verhaftet wird. Seine drei Ehefrauen werden auch festgenommen. Und Suraji streitet erstmal alles ab, also wirklich alles. Aber die Ermittler gehen mittlerweile wirklich vom Allerschlimmsten aus. Zusammen mit Bauern aus den Dörfern drumherum fangen sie an, sofort das Zuckerrohrfeld auszugraben, in dem man ja zufällig die erste Frauenleiche gefunden hat. Und auch davon gibt's ein Bild, das du dir angucken darfst. Da sind jetzt keine schlimmen Sachen drauf zu sehen, keine Sorge, aber einfach mal, um so ein bisschen zu sehen, wie da jetzt die Arbeiten vonstatten gegangen sind.
Also, ich habe das vorher irgendwie so ein bisschen, als ich dieses Foto gesehen habe, weil da ja dieser Gang war, ne? Die sind schon in dieses Zuckerrohrfeld reingegangen und haben zwischen den Pflanzen, haben die da gegraben.
Ja, immer tiefer rein, meinte ich auch.
Okay, genau. Das ist ja noch creepiger. Ich dachte immer, das wäre so ein Gang, den die da gefunden haben, weißt du, wo irgendeiner mit einem Trecker so lang gefahren ist. So wie wir das auf dem einen Bild gesehen haben, aber dann noch da reinzugehen und dann auch immer noch zu denken, jo, jetzt schaufel ich hier und jetzt werde ich gefangen.
Und teilweise im Stockdunkeln.
Ja.
Ne? Teilweise war es so dunkel, dass du nichts mehr gesehen hast, außer die Taschenlampe.
Oh Gott, das ist wirklich, es ist unglaublich gruselig.
Was siehst du da? Also was ist da für die Menschen, die gerade nicht auf weirdcrimes-podcast bei Instagram sich die Bilder angucken
Warum
können?
Warum eigentlich nicht? Okay. Also da ist auf jeden Fall ein Bagger und da sind mehrere Männer, manche sind auf dem Bagger drauf und andere sind unten und es sieht so aus, die versammeln sich da an einer Stelle, als ob die das Gefühl haben, da könnte man was gefunden haben. Die werden wahrscheinlich da durchlaufen und gucken, wo ist der Boden uneben oder wo sind Auffälligkeiten oder reißen die da komplett einfach alles auf.
Nee, die gucken natürlich schon, weil sonst würden da ja auch Dinge kaputt gemacht werden und natürlich auch nicht zu tief, weil die erste Leiche war ja schon relativ tief eingegraben, aber durch den ganzen Regen hat sich das eben alles aufgeweicht. Aber man trägt da jetzt halt die oberen Schichten erstmal ab, um dann zu gucken, wo sind hier überall noch eventuell Gräber ausgehoben worden. Und natürlich werden diese ganzen Arbeiter, die du da siehst, bei den Ausgrabungen fündig. Erst ist es eine weitere Leiche, dann zwei, dann fünf, dann 10, dann 20, dann 30. Und ich glaube, ich lasse es jetzt an dieser Stelle mal mit dem Raten, weil das ist vielleicht in der Hinsicht wirklich ein bisschen zu makaber. Aber ich kann dir sagen, man findet nach wochenlangen Ausgrabungen am Ende insgesamt 42 Frauenleichen.
Oh Gott.
Und alle sind mit dem Gesicht in Richtung des Hauses von ihrem Mörder platziert. Ja.
Und am Ende des Tages weiß man ja auch gar nicht, ob es nicht mehr waren, oder?
Ja.
Ey, stell dir mal vor, also schwieriges Vorstellen, aber dass du denkst, okay, hier sind Frauen verschwunden, wir suchen vielleicht nach einer weiteren Leiche und dann werden 42 Leichen entdeckt. 42.
Das konnte auch wirklich zu diesem Zeitpunkt noch niemand von den Ermittelnden ahnen, weil teilweise sind es ja eben auch Frauen, für die es gar keine Vermisstenanzeigen gab. Und was ihr schon meinte, viele Sexarbeiterinnen, die vielleicht auch gar nicht aus der Gegend kamen, keine Familie dort hatten. Und man war vollkommen überrascht und überfordert zu sehen, dass der vermeintliche Wunderheiler einfach der schlimmste Serienmörder ist, den es jemals in Indonesien gegeben hat. Also sowas gab es davor nicht. Und also es gab zwar Massenmörder, aber es ist der schlimmste Serienmörder, den es in Indonesien jemals gab.
Auch in 11 Jahren, ne?
Ja.
Das ist unfassbar viel. Gib mir auf jeden Fall Schachbrettmörder-Vibes.
Ich habe irgendwie auch ein paar Mal an den gedacht. Du kannst dir ja jetzt auch vorstellen, also natürlich nicht nur die Polizisten und alle, die da mitgeholfen haben, auch das komplette Dorf ist fassungslos. Fast jeder Mensch kannte den Dukun und hat ihm ja auch vertraut. Also viele der Leute, vor allen Dingen natürlich auch seine männlichen Kunden, waren ja auch trotzdem noch nebenbei bei ihm, haben ihm Geld dafür gezahlt, dass sie von ihm geheilt wurden. Und währenddessen hat er da die ganze Zeit diese Frauen getötet. Und das spricht sich natürlich jetzt rum. Und immer mehr Menschen aus der Umgebung strömen jetzt zu dem Haus des Schamanen. Und da gibt es so ein Bild, ich finde das irgendwie einfach auch nochmal krass, weil man sieht auch nochmal, wie die alle gewohnt haben und so. Mhm. Deswegen darfst du dir jetzt mal das Haus mit sehr vielen Menschen davor angucken.
Okay. Es sieht auf jeden Fall, sagen wir mal jetzt von all dem Schlimmen, was wir gehört haben, sehr schön aus. So drumherum. Ne? Mhm. Mit den Bäumen und so. Also wenn man da so hingeht, kann ich mir schon vorstellen, dass man sagt, okay, hier wohnt der Schamane und sowas halt, dass es einem so gute Vibes erstmal gibt. Mhm. Jetzt stehen da natürlich die ganzen Leute. Ich sehe auch, dass da so Teile vom Zaun kaputt sind. Da frage ich mich halt, haben die Leute diesen Zaun kaputt gemacht? Obwohl, da ist ja auch schon Holz vor der Eingangstür, oder?
Was ja, irgendwie, das Haus wurde schon sozusagen versiegelt, ja, dass da niemand mehr reinkommt, ja, und so.
Weil ich kurzzeitig dachte, dass die jetzt alle versuchen, den rauszuholen und da ausrasten, aber die stehen einfach nur da, ne?
Ja, die stehen und gucken. Er ist schon im Gefängnis und auch die Frauen. Es ist jetzt eher so, dass alle geschockt sind und da hinkommen und sich angucken wollen und, glaube ich, halt so ein bisschen wie halt zu einem Tatort kommen.
Ja.
Man hat in diesem Haus wirklich so viele Beweisstücke gefunden. Mindestens von der Hälfte der 42 Opfer gab es Taschen, Schuhe, Klamotten, die man dann auch zweifellos den vermissten und getöteten Frauen zuordnen konnte. Ahmad Suraji gibt dann auch langsam mal zu, weil er einfach keine andere Möglichkeit mehr hat, dass er was mit diesem Massengrab im Zuckerrohrfeld zu tun hat. Am Anfang gesteht er erstmal nur den einen Mord, den man ihm nachweisen kann. Irgendwann gesteht er dann 16 Morde und irgendwann sagt er, okay, alles klar, was soll's, 42 Morde waren's.
Warum aber auch und 16?
Ich glaube, weil am Anfang man eben 16 Frauen Gegenstände in seinem Haus zuordnen konnte.
Ja.
Das war der Trick von ihm.
Okay, mhm. Aber dass dann alle 42 irgendwie gleich vergraben mit dem Kopf in die Richtung von seinem Haus, also das ist kein Beweisstück oder was. Also das, und alle erwürgt wurden.
Ja. Was ich unglaublich creepy noch finde oder fand, ich meine, es ist eh schon alles so unheimlich und schrecklich und grauenhaft, aber dieser Typ, der ja einfach ein mindestens 42-facher Serienmörder ist, wird dann im Zuge der Ermittlungen nochmal zurück an den Tatort gebracht. Sowas hat man ja auch schon ein paar Mal gesehen. Aber bei ihm finde ich es irgendwie besonders schlimm, weil der soll dann dort nochmal vor Ort seine Morde nachstellen. Und da gibt es wirklich ganz, 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 ganz gruselige Bilder. Ich habe jetzt mal eins ausgesucht, was nicht ganz so schlimm ist, aber immer noch unfassbar weird und schrecklich. Und deswegen darfst du dir das nächste Bild
Danke. Ach Gott. Ich habe mich halt auch gefragt, ob das mit einem Menschen nachgestellt wird, irgendwie mit einer, weiß ich nicht, Praktikantin, Auszubildenden von der Polizei oder so, die dann so jetzt, wir müssen dich einmal ganz kurz vergraben. Aber das ist zum Glück eine Puppe. Und jetzt checke ich auch mal, das ist ja so eine Schaufel, die er dabei hatte, so eine große. Ey, stell dir mal vor, du bist da Ermittler, also da stehen auch einige Ermittler drumherum und dann gucken die sich an und dann sagt er, ja und Zen, I mach hier Schaufel, no, not me, it was the woman. Und ja, dann sind sie da reingejumpt und dann habe ich die zugeschaufelt und dann ging's los. Ja, und dann habe ich dir einen Speichel gedrückt. Hat er das erzählt mit dem Speichel?
Ja, klar, natürlich. Er hat das genauso
Weil das wäre ja was,
das
hätte er auch weglassen können. Aber gut, nee, ja. Dann wäre der eigentliche Grund, warum er das alles machen musste. Also was denkt man sich denn dann, wenn man das hört? Mhm. Also wenn dann vielleicht mal so ein Tag hat, wo man glaubt, doch, die Menschheit, vielleicht doch, irgendwie schaffen wir das noch. Und dann hörst du so eine Geschichte und dann denkst du dir auch, nö. Nee, das ist wirklich hier auf dem Planeten ist nicht so viel Hoffnung.
Ja, ich finde, das kann man wirklich nach der Geschichte sich fragen, wie viel Hoffnung da noch ist. Ich habe da auch eben wirklich noch aus dieser Serie Fotos gefunden von diesem Tag, wo er da am Tatort war, wo er dann wirklich anhand dieser Schaufensterpuppen nachgestellt hat, wie er die Frauen erwürgt hat oder wie er da diesen Speichel getrunken hat. Und ich fand das wirklich so grauenhaft. Man stellt sich, glaube ich, dabei ja dann auch immer so ein bisschen die Frage, ob man das jetzt wirklich unbedingt genau so machen muss oder ob das nicht für den Täter doch eher nochmal so ein bisschen auch Vergnügen darstellt, das alles nochmal so durchleben zu können. Aber das hast du ja auch gerade schon gesagt, natürlich ging es jetzt bei ihm nicht um irgendeine Lustbefriedigung. Es wurde auch nachgewiesen, also dass eben wirklich keinerlei sexuellen Taten vollzogen wurden. Es ist natürlich trotzdem alles schon grauenhaft und schrecklich genug, aber man hat das Gefühl und auch alle Menschen, die ihn da befragen und es werden auch psychologische Gutachten und so gemacht, dass es ihm bei seinem vermeintlichen Auftrag wirklich darum ging, dass er gedacht hat, dass er das höchste Wissen und die größte übernatürliche Kraft erlangen könnte, die man auf dieser Welt haben könnte. Und deswegen ist natürlich so ein bisschen die Frage, glaubst du, man hat gesagt, ja, alles klar, der Typ ist komplett zurechnungsfähig und dementsprechend auch, was glaubst du, was bekommt er jetzt am Ende für eine Strafe?
Also erstmal, wenn ich das hören würde, dass er die Vision hatte oder diesen Traum, wo sein Vater ihm gesagt hat, ich weiß nicht, ob er es befohlen hat, aber auf jeden Fall gesagt hat, er muss den Speichel von 72 Frauen trinken. Ich hatte irgendwie das Gefühl, und auch nicht bei dem Kleingedruckten, dass das stand von toten Frauen, sondern dass er diesen Weg gewählt hat.
Ja, da hast du vollkommen recht. Dieser Punkt ist insofern wichtig, dass er sogar auch vor Gericht sagt, nicht mein Vater hat gesagt, ich soll diese Frauen töten. Mein Vater hat mir nur gesagt, ich soll ihren Speichel trinken. Ja. Aber für ihn war das anscheinend der Weg in seiner Vision, wie er den gehen muss. Aber er hat dann extra gesagt, mein Vater ist nicht schuld daran.
Es ist wirklich sehr unkreativ, muss ich sagen. Ein schlechter Weg. Auch ein schlechter Schamane. Ja, also ich meine, der hat 42 Frauen brutal getötet. Der wird entweder nie wieder aus dem Gefängnis rauskommen oder der kriegt sogar die Todesstrafe.
Er hat während des Prozesses übrigens plötzlich alles wieder abgestritten. Also alles, was er ja schon zugegeben hatte, nämlich er hat 42 Frauen getötet. Plötzlich hat er behauptet, die Polizei hätte ihn erpresst und unter Druck gesetzt und dieses Geständnis sozusagen erzwungen. Aber das glaubt ihm natürlich keiner mehr. Und deswegen wird Ahmad Suraji wegen 42-fachen Mordes zum Tode verurteilt. Ich habe hier heute bewusst auf viele seiner absurden Zitate verzichtet, aber seine Reaktion auf die Strafe möchte ich trotzdem mit dir teilen und ihn an dieser Stelle sozusagen einmal zitieren, nämlich: Wir alle sind Menschen, wir alle haben Stärken und Schwächen. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich 42 Frauen getötet.
Punkt oder was?
Mhm. Punkt.
Also, was ist das denn? Was für ein Kalenderspruch ist das denn bitte?
Das ist ein sehr weirder Kalenderspruch auf jeden Fall.
Das ist, muss ich sagen, als Schamane, auch als Nicht-Schamane, aber schon auch als Schamane, eine ziemlich beschissene Schwäche.
Mhm. Ja, kann man auch gar nichts mehr zu sagen. Auch seine drei Ehefrauen landen natürlich vor Gericht wegen Beihilfe zum Mord. Tumini, seine erste Frau, die ja als vertrauenswürdige Komplizin viele seiner späteren Opfer in den Tod begleitet hat, wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Die anderen beiden werden allerdings entlassen.
Hm?
Ja, man sagt, okay, außer dass sie Werbung für ihren schamanischen Ehemann gemacht haben, kann man ihnen nichts vorwerfen und sie streiten halt auch ab, dass sie all das so explizit gewusst hätten, obwohl auch alle der Meinung sind, alles klar, die müssen es mitbekommen haben, aber man kann es ihnen eben nicht nachweisen, okay. Und sie waren nie bei einem Mord dabei.
Okay. Also ich finde das schon auch ganz schön krass, was die gemacht haben und dafür, dass die dann da gar keine Strafe bekommen,
ja,
sind die gut weggekommen. Gott.
Der Hexer aus der Hölle, wie er später in den Medien genannt wird, hat mehrere Gnadengesuche dann später beim indonesischen Präsidenten eingereicht. Die wurden aber alle abgelehnt. Und als ihm dann irgendwann bewusst wird, okay, alles klar, das wird jetzt nicht mehr lange dauern, ist Surajis letzte Bitte, dass er seine ebenfalls inhaftierte erste Frau Tumini noch ein letztes Mal treffen darf. Und er möchte auch, und das finde ich auch so krank, dass er das so explizit mit dazu sagt, er möchte auch Sex mit ihr haben.
Das war mir aber so klar.
Ja.
Das war mir wirklich, ich wollte es jetzt nicht aussprechen, weil ich dachte so, okay, vielleicht jetzt total unangebracht an dieser Stelle. Aber ich dachte mir so, ich kann mir wirklich vorstellen, dass der Sex haben will. Dass er halt nicht nur sagt, ich will die sehen. Es geht ihm eigentlich auch gar nicht um die Frau, sondern der will einfach nochmal bumsen.
Ja. Es wird ihm aber übrigens nicht komplett gewährt. Also er darf sie sehen, aber das Ganze wird so überwacht und in einem öffentlichen Bereich dann durchgeführt, dass das mit dem Bumsen dann nicht funktioniert. Zumindest glaube ich, dass es so war.
Ganz ehrlich, aber auch zu Recht. Warum soll man ihm das noch gewähren?
Ja.
Also, dass er das auch denkt.
Der ist ja der Schamane. Wahrscheinlich dachte er, kann die Leute dann doch irgendwie dahin manipulieren, dass es so funktioniert. Aber hat es halt nicht. Und 2008, also noch gar nicht so lange her, und 11 Jahre, nachdem er verhaftet wurde, wird sein Todesurteil dann vollstreckt. Und zwar auf eine Art, von der ich hier auch bei uns im Podcast noch nie gehört habe. Und generell, ich wusste, dass es Erschießungskommandos gibt, aber ich wusste nicht, wie das durchgeführt wird. Und deswegen will ich darauf noch ganz kurz eingehen, weil ich es wirklich irgendwie auch eine sehr weirde Art und Weise fand, irgendwie einen Menschen hinzurichten. Es ist nämlich so, dass an diesem Abend, das ist der 10. Juli 2008, auf einem Hof des Todestrakts 12 Männer vor Suraji stehen. Er selbst ist an einen Baum gefesselt.
Ach du Scheiße.
Und jeder der Männer hat ein Gewehr in der Hand. Aber in diesen 12 Gewehren befinden sich insgesamt nur 3 scharfe Kugeln.
Oh mein
Kugeln.
Gott.
Und das Krasse ist aber, niemand weiß, in welchem Gewehr die Kugeln sind. Nicht mal die Schützen selbst. Also die wissen nicht, wenn die jetzt abdrücken, ob die quasi die tödliche Kugel im Lauf haben oder nicht. Ja, und dann drücken alle aus dem Erschießungskommando gleichzeitig auf den Abzug. 2 Kugeln treffen den Serienmörder ins Herz und in den Kopf. Und er stirbt auf dem Gefängnishof im Alter von 59 Jahren.
Boah, Lotti, findest du das nicht aber auch? Also ich meine, es ist wirklich ein ekelhaftes Stück Scheiße, muss man mal wirklich sagen, was er da angetan hat anderen Menschen. Ich halte aber auch immer noch nichts von der Todesstrafe,
ja,
und auch das für die Leute, die ihn erschießen müssen. Was zur Hölle?
Mhm.
Das ist dein Job, oder was? Also, was für eine Scheiße. Und dann halt auch noch dieses Spiel dabei. Das gibt mir richtig was von Squid Game, weißt du?
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst.
Dass sich da irgend so ein Perverser so ein Todesspiel ausgesucht hat.
Mhm. Und dann, das hat dann auch was von russisch Roulette natürlich.
Ja.
Und es ist total unnötig. Warum sollte man das so machen, außer dass man das irgendwie echt ein bisschen geil findet, da noch das Adrenalin mit dabei. Habe ich jetzt hier die Kugel drin oder nicht? Oder hier, der neben mir steht, und treffe ich oder treffe ich nicht? Und auch für den, der dann da steht, der überhaupt nicht weiß, wer von denen trifft mich jetzt wo. Und es ist, ja,
boah,
es ist unnötig. Also generell, aber ich nur damit, also ich hoffe, dass es alle wissen, die auch hier den Podcast hören, dass wir beide, glaube ich, schon von Anfang an jetzt niemals irgendwie, egal was ein Mensch tut, aber Todesstrafe ist, das ist nicht der Weg, glaube ich. Und damit kann man Schmerz und das, was jemand angerichtet hat, nicht vergelten und nicht wieder gut machen.
Nee.
Dann soll der lieber für immer, für den Rest seines Lebens in irgendeiner Zelle schmoren.
Ja.
Ich glaube, das ist immer noch der bessere Weg. Die Geschichte vom Serienmörder-Schaman wird in Indonesien dann später natürlich auch mehrfach verfilmt und es werden Bücher veröffentlicht. Und es gibt zum Beispiel einen Film, der trägt den, wie ich finde, sehr unpassenden Titel »Das Geheimnis der Zuckerrohrgärten«.
Naja, das finde ich auch wirklich, also das ist eigentlich voll der positive, schöne.
Das klingt wie ein Rosamunde-Pilcher-Film oder so.
Ich muss mich eh fragen, was verfilmt man denn dann da überhaupt?
also ich habe mir nur einen Trailer angeguckt und es war so schlimm. Es ist einfach ein Horrorfilm über einen Horrormenschen, der Horrortaten begangen hat. Und das Ganze ist leider auch fast ein bisschen verherrlichend, muss ich echt zugeben. Also ohne das irgendwie einzuordnen, ohne Abstand, ohne Mitgefühl auch für die Getöteten. Mhm. Und das ist generell so. Nicht nur in diesem Film kommen die Frauen viel zu kurz, auch in den Büchern und in den Artikeln, die ich dazu gefunden habe. Überall wird halt dieser Mann tausendmal erwähnt und es war super schwer, überhaupt auch nur mal 2, 3 Namen dazu rauszufinden. Und das fand ich auch wieder sehr, sehr krass. Und ich weiß natürlich, teilweise liegt es daran, dass man die Frauen einfach auch gar nicht identifizieren konnte. Aber ich habe mir überlegt, weil wir jetzt heute schon diesen schrecklichen Namen von ihm hier tausendmal gehört haben und ansonsten ja nur 2 Namen, nämlich den ersten von Tukiem und dann die letzte Getötete, nämlich Sri Kemala Devi. Aber ich würde deswegen gerne zum Schluss noch ein paar weitere Namen nennen wollen, auch wenn ich wahrscheinlich das alles nicht so gut ausspreche. Aber ich habe lange, lange danach gesucht, um das überhaupt zu finden. Und wenn das in Ordnung für dich ist, ja, würde ich klar. Hier nochmal, auch wenn es nur 5 oder 6 sind, aber diese Namen nennen und nicht nochmal seinen Namen zum Schluss. Unter anderem hießen sie Yusnia, Rusmina, Tom Block, Diduk, Anis, Sulianti, Irdayanti, Sadiem, Kunil und wie gesagt Tukiem, Sri Kemala Devi. Und das sind jetzt nur ganz, ganz wenig Namen, aber all diese Frauen haben eigentlich nur nach ihrem Glück gesucht und haben den Tod gefunden bei diesem wirklich ja, Hexer aus der Hölle, Heiler aus der Hölle, wie auch immer wir ihn nennen wollen. Und deswegen wollte ich denen jetzt hier zum Schluss nochmal einen mini kleinen Raum einräumen, auch wenn das nichts gut macht und wir am Ende natürlich heute auch viel über ihn geredet haben. Aber ich fand die Geschichte einfach zu absurd und zu weird, um sie hier nicht bei Weird Crimes erzählt zu haben.
Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt ein Gefühl von, es gibt auf jeden Fall Menschen da draußen, die wirklich helfen wollen. Ob die jetzt magische Fähigkeit haben, sei mal dahin gesagt. Aber ich habe ja selber auch schon mal an solchen Sessions, an Ritualen teilgenommen und mir hat das vielleicht auf einer anderen Ebene geholfen, als dass ich da jetzt verzaubert wurde. Und ich glaube, was man allgemein jetzt nicht denken darf, wenn man einmal zu so einem Ritual geht und sagt, ich möchte jetzt reich werden und ich will, dass mein Leben besser wird und dass mein Mann und ich uns nicht mehr streiten und so. Also das ist, glaube ich, utopisch und das kann auch nicht funktionieren. Mhm. Aber man muss wirklich auf sich aufpassen. Ich hasse das wirklich und ich versuche das Wort Hass immer so wenig wie möglich zu benutzen. Wenn Menschen, andere Menschen, die in einer Notsituation sind, ausnutzen, ist egal, was die machen, weißt du? Also das ist nochmal das wirklich das Abgefuckteste gewesen, wie weit man gehen kann. Ich glaube aber trotzdem, es gibt Menschen da draußen, die einem wirklich helfen wollen, ob das jetzt PsychologInnen sind, PsychiaterInnen, PsychotherapeutInnen, TherapeutInnen, Heiler, weißt du? Irgendwelche Massagetherapeuten, was auch immer die Person ist, zu der man sich irgendwie verbunden fühlt. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die einen nur abrippen wollen, die hoffentlich nie so weit gehen wie dieses Stück Scheiße. Darf man das im Nachhinein noch sagen, wenn er jetzt gestorben ist?
Ich glaube, das darf man trotzdem.
Ja, okay. Es ist halt schwer für den Schamanismus hier einzustehen, ne? Um noch irgendwie was Gutes rauszuholen.
Aber ich hoffe auch, also dass, ich sage das jetzt gern auch nochmal mit dazu, aber nur weil es jetzt diesen Menschen gibt, heißt es natürlich wirklich nicht, dass alle Menschen, die was mit Schamanismus zu tun haben, gefährlich sind oder dass man sich vor denen irgendwie fernhalten soll. Aber ich glaube, dass natürlich das Problem ist, dass viele Menschen, die Schamanen oder Leute aus der spirituellen Heilszene aufsuchen, einfach empfänglich dafür sind, komplett verarscht, komplett ausgenutzt oder sogar im schlimmsten Fall auch noch irgendwie, ja, also so schlimm in eine Falle gelockt zu werden. Deswegen, wir sollten alle auf uns ein bisschen aufpassen, trotzdem auch immer offen bleiben. Vielleicht ist es ja genau diese Mischung daraus.
Ich muss jetzt dieses Bild, dieses letzte Bild, das macht mich wahnsinnig. Ich gucke mir jetzt wieder das erste Bild an. Das ist schön.
So. Das ist wirklich schön. Deswegen, ich glaube auch, Indonesien ist ein tolles Land und eine Reise wert. Und es gibt auch, glaube ich, ganz viele tolle Dukuns, Ganz viele tolle Schamanen in Indonesien. Das möchte ich noch
diese
mal
Folge
sagen.
Wurde Ihnen präsentiert von Reisen in Indonesien.
Gerne, also hätte ich gar kein Problem mit so einer kleinen Partnerschaft, weil also sollte ich irgendwann so lange wieder fliegen können, dahin würde ich sehr, sehr gerne fliegen. Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Und ihr wisst, wenn ihr nicht euch abrippen lässt von zu vielen Leuten mit Hokuspokus, dann bin ich davon überzeugt, alles wird gut.
Ciao.
Tschüss.
Weird Crimes ist ein Studio Bummens Original nach einer Schnapsidee von Visavi und Ines Agnoli. Skript und Recherche: Visavi. Executive Producer: Konstantin Seidenstücker. Produktion und Redaktion: Laura Pohl. Musikton und Schnitt: Christian Pfeiffer und Chris Kahles.